Bewegtbild.
Bastarde. Bastarde.
Ahoi zu den zu der Bewegtbildbronchitis, könnte man heute sagen. Denn ihr hört es an meiner Stimme, ich bin ein wenig angeschlagen wie ein Matrose, der nach 6 Jahren von See zurückkommt mit Skorbut und sonstigen. Aber für das heutige Thema konnte ich mir das nicht entgehen lassen, hier eine AU zu ziehen. Denn wir sprechen heute über einen Seemann, aber nicht den vom Meer. Und ja, dafür sind wir natürlich wieder zu zweit. Hallo Dave.
Jo, auch von mir ein Ahoi. Ich hatte ja ein paar Vermutungen, wie du startest. Ich finde es großartig.
Ja,
ich habe mir gerade noch Brause eingegossen. Ja, auch hier vielleicht eine kranke Gehirnverknüpfung bei mir. Gibt es immer verschiedene Sachen. Ja, wir sprechen über einen Seemann. Karel Seemann.
Ja, musste ich auch lernen. Es ist nicht Karel, es ist Karel.
Ja. Den nicht Rudi Carrell, ja, nicht zu, hier gibt es keine Verwandtschaft.
Nee, Steve Carell auch nicht. Also.
Ja, wahrscheinlich fallen uns da noch weiter an. Wir hatten im Vorfeld kurz über Karel Gott gesprochen, ja, auch der hat hier, glaube ich, keine Verknüpfung zu diesem tschechoslowakischen, tschechischen Filmregisseur.
Ja, und da, wo du gerade Verknüpfungen sagst, was mir so dabei aufgefallen ist, also ich komme gleich noch zu einem anderen Punkt, aber da haben ja die wenigsten Leute irgendwie eine Verknüpfung zu. Ich habe Guess erzählt, was das nächste Thema ist. Der hatte auch nur Fragezeichen. Und als du gesagt hast, was wir vielleicht nochmal auf dem Timetable nehmen könnten letztes Jahr, hatte ich ja auch nur Fragezeichen.
Ja, Mann.
Weil der Mann mir vom Namen her gar nichts sagte.
Ja.
Und ich glaube, wir werden heute sehr viel von ihm lernen, hören und sehen. Und danach hoffentlich noch mehr Idioten wie mich Unwissende erleuchten und in diese Welt führen. Denn so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Mir hat sich da eine Welt eröffnet.
Das ist krass, oder?
Ja.
Ich musste ja gestehen, dass ich den nur so vage kannte. Also der Name ist schon, hatte ich schon ein paar Mal irgendwo gelesen, gesehen, aber konnte ihn auch nie richtig einordnen. Und hatte halt ein paar Jahre lang in meiner großen Filmsammlung Erfindung des Verderbens als Film. Das, ja, aber nie irgendwas von ihm geguckt. Und wir tauschen uns ja immer wieder dazu aus, ja, wozu kann man inhaltlich mal was machen und so weiter. Und ich weiß nicht, ich bin halt so ein bisschen, oder wir sind ja aufgrund Podcast bedingt, auch bei den Aufnahmen der, bei den Banausen bedingt, beschäftigt man sich ja auch, ja, auch mit den Technikern und so weiter. Und so einer ist er nämlich. Und ich fand das halt irgendwie spannend und dachte mal, okay, Phil Tippett könnte vielleicht ja auch irgendwie jemand sein, über den man halt hier in der Aufnahme spricht. Und hat aber irgendwie Bock auf so, ich kannte, wie gesagt, keinen Film. Ich hatte halt ein paar Blu-rays zu Hause. Gibt eine Criterion Collection sogar mit 3 seiner Filme. Die wurden auch schön restauriert. Auch direkt von dem Museum, ja. Museum Karla Semana. Und ja, Criterion hat sich den dann auch angenommen und mit schön viel Bonusmaterial rausgekloppt. Und ich meine, dass Filmjuwelen einfach nur die Lizenz eingekauft hat, weil auch das Bonusmaterial weitestgehend von der Criterion Box da enthalten ist. Ich habe die Criterion Box leider nicht. Die ist nämlich ziemlich geil. Die kann man aufklappen und dann hast du so kleine Pop-ups so aus mit so Sachen aus den Filmen. Egal, ich schweife ein bisschen zu sehr ab. Wir wollten ja was über Karel Seemann sagen. Ja, und er ist nämlich einer der sich viel um so Tricktechnik und ich nenne es mal Visual Effects auch gekümmert hat und dabei einigen Sachen ein Pionier war. Und das ist mir auch jetzt erst bei der Recherche und vor allem beim Gucken der Filme so bewusst geworden. Ja, wie gesagt, ich kannte keinen. Ich kannte halt nur so die Cover und hatte halt Bock auf irgendwie was Heimeliges. Ja. So um die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit war ja bekanntermaßen, wir haben ja drüber gesprochen, auch geprägt von Stirb langsam 2 zum Beispiel.
Oh ja.
Ja. Natürlich gab es dann bei mir auch mal wieder Schöne Bescherung als Film und Kevin Allein zu Hause, die Klassiker. Hab gar nicht so sehr viel geguckt. Ich habe die dritte Staffel von Weihnachten zu Hause geguckt. Ja, finnische Serie auf Netflix. Die mag ich. Kennst du die zufällig?
Nee, ich kenne ja irgendwie keine Serien.
Ach, aber es stimmt, okay, ja. Also, wenn du mal eine Weihnachtsserie brauchst, die ist wirklich ganz nett gemacht. Und ich wollte halt noch irgendwie sowas Nostalgisches dabei haben, ja. Und das sind die Filme aus den 50er, 60er Jahren. Vier haben wir mitgebracht von ihm.
Oh ja. Und zu der Zeit, in der der aktiv war, die meisten Leute kennen einen großen Tricktechniker und Animationstechniker, nämlich Ray Harryhausen, der ja allgemeinhin verehrt wird. Aber keiner hat irgendwie Karel Seemann auf dem Schirm. Ich habe mir die Filme alle bei Letterboxd reingezogen und ich habe maximal zwei Leute, die jemals einen Film von dem Mann gesehen haben.
Ja, krass.
Alle anderen haben den weder auf der Watchlist noch irgendetwas anderes dazu. Ja. Das ist unglaublich. Ich glaube, Hoffi war der Einzige, der einen von denen, den wir heute mitbringen, glaube ich, auf der Watchlist hatte. Wenn ich kann mich auch irren, aber ich meine, es war Hoffi.
Ja.
Ansonsten ist da wirklich Blank Space und cool. Ich hoffe, dass wir diesen Raum heute gefüllt bekommen, denn so viel kann ich jetzt schon mal sagen, der gehört auf eine Stufe für mich mit eben besagtem Herrn, wenn nicht sogar, und Ray Harryhausen hat ja selbst gesagt, dass er Karel Seemann bewundert. Also, come on, ja. Wie viel mehr kann man kriegen?
Ja.
Und es fällt mir wirklich schwer, heute nicht reißerisch zu werden, denn auch bei dem Episodentitel habe ich sofort so Sachen gehabt, wie Karel Seemann, hier hat Wes Anderson seinen Style geklaut oder Karel Seemann, der Erbe von Georges Méliès oder sowas. Also solche Titel fallen dir ja sofort ein. Gar nicht mal nur, weil man die selber so sieht, sondern weil auch große Filmschaffende genau das in den Raum werfen.
Absolut. In der Doku, die ich mir reingezogen habe, ja, kommt natürlich ein Tim Burton zu Wort, der ja einiges von ihm dann natürlich adoptiert hat.
Terry Gilliam bestimmt.
Ja, Terry
Gilliam,
natürlich. Ja, in den Filmen, die wir bringen, da war natürlich auch Einflussnahme dann dabei und so weiter. Also wir sind hoffentlich immer mal wieder für eine Überraschung gut. Ich denke, mit dem Thema hier sind wir für eine Überraschung gut, um euch einfach mal jemanden näher zu bringen, der definitiv seinen Platz in der Filmwelt, ja, sich da. Ja, sich einen Namen gemacht, ist eben falsch. Ja, der hatte schon dann irgendwie eine gewisse internationale Bekanntheit, aber er ist eben nicht so bekannt. Aber er hat auf jeden Fall einen großen Platz, ja, verdient. Einen Podestplatz auf jeden Fall bei den Technikern in der Filmhistorie. Aber ey, ja. Lass uns mal, du wolltest noch was sagen. Will ich ein paar Randdaten rausnehmen?
Wollte ich einfach zustimmen. Also wenn es einen großen Roundtable gibt, wo die frühen Pioniere der Tricktechnik und Animation hingehören, dann hat er an diesem Tisch einen Platz zu bekommen. Und wenn dafür jemand anderes aufstehen muss, wie ein John Lasseter oder so, der jetzt in der neuen Generation für Erstaunen sorgt, dann ist das so, aber der Mann muss an diesem Tisch sitzen.
Auf jeden Fall.
Der muss zwischen Harryhausen, Méliès und kommen wir später noch drauf, wer da noch so alles rumrührt. Du hattest Phil Tippett genannt, genau in diese, an diesem Tisch hat der zu sitzen.
Na.
Und faszinierend, wie doll der also ich meine, wir umgeben uns ja auch wirklich mit Filmfanatikern oder zumindest Liebhabern, die Bock haben, da tiefer zu graben. Und wenn er selbst da sehr, sehr unbekannt ist und keiner irgendeinen Film mal durch Zufall von ihm gesehen hat, dann bin ich da schon erstaunt, weil unsere gesamte WhatsApp-Gruppe von den Supportern, da ist nicht einer dabei, der die Filme gelockt hat. Deswegen hoffe ich, dass wir heute Bildungsarbeit leisten können oder euch irgendwie Bock auf die Filme von dem Typen machen können, weil, also ich habe mindestens einen dabei, also wenn ihr den nicht guckt, ich weiß nicht, dir wird es da wahrscheinlich bei deinen ähnlich gehen, die würde ich allerwärmstens empfehlen und ich finde auch nach diesem Thema, wo wir uns jetzt Tricktechnik und Special Effects angeguckt haben, man kann echt häufiger mal so Menschen hinter der Kamera ins Licht rücken. Ich hätte zum Beispiel, okay, das ist jetzt absolutes Klischee, aber einfach auch, weil es alles so wunderschöne Filme sind, wenn man sich mal einen Roger Deakins anguckt oder so und mal irgendwie sein erstes Werk nimmt und seine Highlights, das ist ja immer schön. Und wenn man da dann noch solche Menschen wie Karel Seemann ausgräbt, dann, hui, haben wir schöne Filme zu sichten.
Ja.
Und das ist ja das, was wir ein bisschen beklagt hatten letztes Jahr, dass wir so oft so viel Scheiße gucken mussten.
Ja, Mann. Ja, Mann.
Vielleicht kann man da etwas entgegenwirken.
Ja, manchmal wissen wir es ja vorher auch nicht. Ja, hätte ja auch sein können, dass die Filme alle total überholt sind und scheiße sind und auch altbacken in der Aussage und ja, und die Technik damals ganz nett war und ja, lieber wir doch irgendwie CGI aus den 90ern dann doch gucken wollen.
Oder Avatar 3.
Genau. Hätte ja sein können. Bevor ich es vergesse, wollte ich halt noch schnell erwähnen, coolerweise ist halt der Zugang zu seinen größeren Werken auch relativ easy im Moment, weil es sie, also 4 auf jeden Fall, auf Blu-ray von Filmjuwelen gibt. Und die kosten ja 13 Euro beim üblichen Blu-ray-Händler eures Vertrauens. 13 bis maximal 15 Euro. Und ich finde, das ist jetzt nicht so der Preis für die Dinge. Die sind wirklich von der Bildqualität auch echt richtig gut, also die Restauration hat sich anscheinend, also finde ich, richtig gelohnt. Es gab halt die Filme vorher auf DVD, auf so typischen deutschen Vertriebslabels, die sich um osteuropäische Ware gekümmert haben. Ja, die hatten dann in der Zwischenzeit Mondsammlerpreise. Ein paar Sachen, da kommst du nur über Import, Blu-ray oder DVD ran. Mir fehlt jetzt nur noch ein Film von ihm, dann habe ich auch alles komplett. Aber wie gesagt, so die 4 großen, die gibt es auf Blu-ray in einer schönen Edition, mit einem schönen Cover, einem schönen Schuber.
Ja. Ja. Und wenn man sie online schauen möchte, sind sie, soweit ich es richtig gelesen habe, in englischer Version und in italienischer frei zugänglich auf YouTube und auch legal. Also nicht cool. Irgendwie gerippt und hochgeladen von irgendeinem Unbekannten und hoffen, dass es keiner merkt, sondern wenn ich das in den Trivias irgendwo richtig gelesen habe, sind die da komplett legal.
Mhm. Ja, klingt ja gut.
Also, wenn ihr Bock auf englische Tonspur habt, könnt ihr auch da reinschauen. Aber ich fand, die deutsche hat, kann ich für alle Filme schon mal sagen, hat bei mir irgendwie so ein Ich-bin-9-Jahre-und-sitz-vorm-Fernseher-Vibe ausgelöst. Mhm. Weil die, also die, ich meine, die reden ja auch in fast allen Filmen, wenn Kinder zum Beispiel sind, die reden halt exakt wie das Fernsehen, was ich in den 80s von meinen Eltern vorgesetzt bekommen habe. So redet halt kein Mensch.
Ja.
Aber es ist irgendwie niedlich und macht so ein, gibt so ein heimeliges Gefühl.
Ja. Und eventuell haben wir so wenig Leute in der, also ich weiß nicht, ich persönlich kenne niemanden, der irgendein, doch, ich habe einen Kollegen, der kennt die, der ist mit den Filmen auch aufgewachsen, der kommt aber auch aus der Ex-DDR. Ja. Und das ist aber vielleicht der Grund, warum wir beide und unsere Bubble da nichts oder so gut wie nichts kennt. Die Filme wurden auch teilweise in der BRD synchronisiert und liefen wahrscheinlich auch mal im Kino oder auch im Fernsehen, aber es war halt nicht so krass zugänglich gemacht worden. Ich vermute, dass die auch nicht in der Häufigkeit liefen, wie zum Beispiel ein Ray Harryhausen Film. Damit bin ich ja groß geworden, ja, als Kind mit meinen Brüdern zusammen. Wir haben mal dann Jason und die Argonauten im Fernsehen gesehen und da war ich ja total geflasht, ja. Und bei mir hatte dann auch in der Jugendzeit so eher Ray Harryhausen so seine Marke hinterlassen, ja, durch die Filme. Und ich denke, dass wir Wessis sozusagen eher durch Ray Harryhausen geprägt wurden.
Ja, das stimmt. Für die meisten haben wir auch, glaube ich, eine DEFA-Synchro gekriegt. Dementsprechend wahrscheinlich im Ostfernsehen häufiger zu sehen als bei uns jetzt eben. Ah.
Ja, aber lass uns mal ein bisschen was über Karel Seemann erzählen. Wer das überhaupt war. Ist nämlich schon tot, weil er ja 1910 geboren wurde. Am 3. November 1910 in Wostromer. Und gestorben am 5. April 1989, also kurz vor Mauerfall. In Deutschland, in Gottwaldorf, den Ortsnamen kannte ich bisher auch noch nicht. Genau, zu seinen Geburtszeiten eben ja noch nicht Tschechien, sondern Tschechoslowakei. Und er gilt neben zwei anderen als Begründer des tschechischen animierten Films. Und da hat er sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Aber bis er da hingekommen ist, hat er erstmal ein paar andere Station durchlaufen. Er hat nämlich erstmal seine Handelsschule absolviert und ist dann nach Frankreich in Aix-en-Provence gezogen, um da zu studieren und hatte da unter anderem einen Kurs über Reklamezeichnung absolviert und hat da dann nach dem Studium auch erstmal in der Branche gearbeitet, ja, für eine Werbeagentur und hat da dann zum Beispiel auch Schaufenster dekoriert. Und das hat er so mit viel Liebe und individuell gemacht, dass, kannte ich vorher nicht, er den ersten Platz bei dem schönsten Schaufenster gewonnen hatte. Anscheinend gab es da irgendeinen Wettbewerb mal.
Cool. Ne, das war mir auch neu.
Ich glaube, sowas gibt's heute auch gar nicht mehr, ja. Also Schaufensterdekoration nehme ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr wahr. Vielleicht noch irgendwelche Jalousien oder ja.
Ich weiß tatsächlich, wo es sowas in der Art noch gibt, ja. Denn ich hatte mal eine Freundin, die hat bei IKEA gearbeitet und die hat da, ich weiß jetzt ja nicht, ob es Raumausstatter war oder irgendwas als Ausbildung gehabt und die müssen dann ja immer diese Zonen designen hier, Küche, ja. Bad, bla. Ja. Und die mussten tatsächlich Schaufenster als Abschlussprüfung abgeben, krass. Und da wurde auch dann der Innungssieger geehrt, der das schönste Schaufenster quasi gestaltet hat.
Also
ich weiß aber nicht, ob es das immer noch gibt.
Liebe Filmstudio-Bosse, habt auch ein Auge auf solche Leute, ja, vielleicht gibt da ja ein verkanntes Genie, was in der Filmbranche vielleicht besser aufgehoben wäre, als dann bei IKEA die Plastikbananen und Plastikfernseher irgendwo hinzustellen, damit klar ist, hier ist Wohnzimmerbereich oder Küche.
Ja, immer die Innungssieger der Raumausstatter als Set-Designer engagieren, genau. Das ist, glaube ich, ein gutes Modell.
Ja, Mann.
Mir ist eben noch, weil du Gottwaldorf sagtest, ist mir gerade kurz aufgefallen. Ich dachte, das hast du schon mal gehört. Ja. Aber seine Filme wurden oft vom Studio Gottwaldorf mitproduziert. Und wahrscheinlich ist er einfach, ich würde es ihm wünschen als absoluten Filmliebhaber, dass er einfach in seinem Studio friedlich gestorben ist. Traumleben dann.
Ja, es ist hier gar nicht so viel auch über ihn bekannt. Ja, der deutsche Wikipedia-Artikel hält sich auch mengenmäßig in Grenzen. Ja. Aber ich komme noch kurz was zu seinem, oder komme noch kurz zur Ehrung und Lebenswerk und so weiter. Also, ne, erstmal Schaufenster dekoriert und da dann ersten Platz gemacht. Natürlich, ich bin an Urlaubsorten, wo es an der Ostsee, wo es dann natürlich noch klassische Modegeschäfte gibt, wo dann auch Schaufenster existieren und dekoriert werden. Ja. Ich bin aber groß geworden in 80er, 90ern als Kind und Jugendlicher und da war sowas an jeder Ecke zu sehen. Ja, das ist, gibt's halt nicht mehr so wahnsinnig viel, finde ich. So der Einzelhandel stirbt ja immer weiter aus, gefühlt. Oder wahrscheinlich auch statistisch. Und er hat sich dann erst danach halt wieder nach Tschechien zurückgekehrt und da hat er sich für verschiedene Sachen interessiert. Auch für das Puppenspiel. Er war als Kind, so wie wahrscheinlich alle Jungs in seiner Generation und auch danach, Fan von Jules Verne und anderen Fantasy-Autoren, hat da eben viel gelesen. Und davon inspiriert hat er eben dann auch so ein paar Sachen umgesetzt, ja, auch mit Puppen dann Film gemacht und so einen Kurzfilm gemacht. Und da ist dann Elmar Kloß auf ihn aufmerksam geworden und wer ihn nicht kennt, ich kannte ihn jetzt auch nicht wirklich, aber mir hatte das Geschäft in der Hauptstraße was gesagt. Das ist ein älterer Film von 1965 und dafür hatte Elmar Kloß zum Beispiel den Oscar gewonnen als bester fremdsprachiger Film. Also war dann eben anscheinend in Tschechien auch schon eine gewisse Filmkoryphäe und der ist dann eben auf Karel Zeman aufmerksam geworden, hat ihn dann auch entsprechend gefördert und Zeman hatte dann mit einem der anderen beiden Mitbegründer des tschechischen animierten Films, mit Hermína Türlová, die hatten einen kurzen Trickfilm auf die Beine gestellt, im Deutschen übersetzt mit Weihnachtstraum. Und der wurde nämlich eben auch der wurde in Cannes ausgezeichnet. Ich meine, als bester Kinderfilm war das. Und ja, das waren halt immer so anscheinend guter Startschuss dann auch für eine gewisse Filmkarriere. Wobei man halt sagen kann, das war ja damals, ich meine, dass die Tschechoslowakei da eben auch noch kommunistisch zu der Zeit war. Und da ging es halt nicht darum, dass er jetzt, gab es dann nicht so ein großes Filmbudget für seine Filme. Und dann ging es halt natürlich auch nicht darum, dass der Film jetzt besonders an der Kinokasse irgendwie erfolgreich sein muss, ja. Weil da hast du wahrscheinlich eh das gleiche Geld bekommen und ein ziemlich schmales Budget. Und ich glaube, dass so eine Randbedingung, so eine Ausgangssituation bei ihm auch vielleicht dazu beigetragen hat, dass er schon auf seine Art und Weise sehr innovativ war. Also man sieht in dem Film, das vielleicht auch schon mal vorab, du hast das ja auch schon kurz erwähnt, man sieht da halt echt, finde ich, visuell beeindruckende Geschichten. Und du hast ja gesagt, du hast dir auch dann was angeguckt, um zu wissen, wie das jetzt, wie das realisiert wurde, wie das funktioniert. Und Das gab's bei mir auch. Ja, total abgefahren. Da denkt man, man guckt jahrzehntelang Filme und hat auch schon das eine oder andere Making-of gesehen und kennt halt auch ein paar technische Hintergründe. Der hat Sachen geschaffen, die visuell echt viel Spaß machen und man auf den ersten Blick überhaupt nicht blickt oder auch alleine, ich habe es auch oft nicht alleine geblickt, wie hat denn das jetzt gemacht? Mhm. Und ich vermute halt, dass der auch, also dass vielleicht das, dass er jetzt nicht irgendwie so einen Budgetdruck hatte und dass der Film halt funktionieren muss, dass das vielleicht auch so sich positiv ausgewirkt hatte. Und dass der einfach rumprobieren musste, ja. Der hatte eben ein kleines Budget zur Verfügung und musste einfach Sachen ausprobieren und hat dann eben, keine Ahnung, so eine kleine Glasscheibe angeschliffen und dahinter dann halt eine Puppe, ja, bewegt und eine Bewegung ausgelöst und die Kamera halt vor die Glasscheibe gehalten, dass es dann eben, ja, sehr, ich sag mal, verwaschen aussieht und das auch vielleicht so wirkt, als wenn da unterm, im Wasser sich was bewegt. Und das ist schon abgefahrenes Zeug, was der gemacht hat. Und was ich halt mega fand, dass er auch einfach immer sich weiterentwickelt hat und was Neues probiert hat und was Neues probiert hat und auch wieder mit neue Leute am Start hatte, mit denen er wieder was Neues probiert hat und eigentlich nie stehen geblieben ist in seinen Filmen oder eine Idee ausgeschlachtet hat, sondern ja, der war eigentlich ein Erfinder, würde ich sagen. Und finde ich ein Künstler. Weil ziemlich viel auch einfach gemalt wurde. Du siehst im Hintergrund dann eigentlich das Set-Design gemalt auf eine große Leinwand und im Vordergrund hast du dann ein bisschen richtiges Set mit den Schauspielern und das fügt sich aber so grandios ein und halt auch eine krasse Vermischung. Das hast du mal mehr, mal weniger in den Filmen. Ja, da hast du ein Set, da sieht man dann, den Großteil ist halt echt, ja, ist richtig Bühnendekoration und ein Teil ist nur gemalt. Und manchmal ist es halt umgekehrt. Und dieses Spiel, so dieses Wechselspiel, fand ich halt genial. Das bringt da auch eine gewisse Dynamik rein. Und manche Filme waren dann für mich, da war dann die Handlung, die war nicht so, die stand nicht im Vordergrund, ja. Da stand dann vielmehr für mich so das Künstlerische im Vordergrund, dass der halt irgendwas den Zuschauern zeigen möchte. Und ja, für mich halt ein echt interessanter Typ, so echt eine Mischung aus Filmmacher, wirklich Künstler, Techniker, ja, Punkt. Also das sieht man von Anfang bis Ende seinen Film dann auch an, finde ich.
Ich finde es auch super spannend, dass er ja nicht so konkret in einem Studio immer gearbeitet hat, sondern dass er hatte ein Atelier. Mhm. Er hat in einem Atelier gearbeitet und hat da auch probiert. Und wie du gerade schon sagtest, halt ohne Zeitdruck. Das heißt, er hat sich dann halt zwei Glasscheiben oder einen Wassertank genommen, da Sachen reingemacht und Flüssigkeiten reingekippt und geguckt, was für einen Effekt das hat. Ja. Verschiedene Farben, geschaut, was kann er damit machen und wie er manche Szenen gedreht hat. Das waren ja, es war viel Kameratricktechnik, also perspektivische Tricks, wie man das macht. Also du hast zum Beispiel gleich mit dem Film, wo du reinsteigst, gibt es eine Szene, die wurde einfach über Perspektive gelöst.
Ja.
Es funktioniert fantastisch. Es gab aber auch Szenen, die wurden über etwas, was vor der Kamera aufgebaut war. Dann kam eine zweite Ebene, wo die Schauspieler sich bewegt haben. Dann kam ein gemalter Hintergrund, der teilweise auch noch Kulissen beinhaltete. Mhm. Und dann wurde über das Bild manchmal noch was drüber gelegt. Also hast du quasi irgendwie 4 oder 5 Ebenen, die teils real, teils Tricktechnik, teils gemalt, teils gebaut sind und dann noch das Perspektivenspiel und das funktioniert so krass zusammen in meinen Szenen, dass ich habe davor gesessen, habe mich umgedreht, habe Miri anguckt und gesagt, ich habe schon viele Filme in meinem Leben gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat.
Ja, Mann, das ist echt abgefahren.
Und wenn das jetzt ein Film aus den 70ern, selbst dann noch nicht, aber wenn es aus den 90ern wäre, würde ich sagen, ja komm, da verstehe ich es. Aber 1955, 1958 habe ich mir angeguckt und habe gedacht, Boah, krass. Das ist ein Ding.
Und du siehst, finde ich, den Film halt auch überhaupt nicht dadurch an, dass die nur ein kleines Budget hatten. Ja. Nee. Du siehst da einfach unglaublich viel Liebe, was da rein, die da reingesteckt wurde in alles Mögliche. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, es war ja auch immer so ein bisschen so ein Familiending, weil seine Tochter hat er ja auch schon relativ früh mit rangeholt. Die Leute am Set scheinen ihn sehr gemocht zu haben, weil du hattest echt ein paar Szenen. Ich habe eine Szene gesehen, das war eine Reiterverfolgungsjagd. Und da ist irgendein Typ in ihn reingelaufen und hat ihm seine ganzen Zettel aus der Hand geschlagen. Wo ein Kubrick wäre durchgedreht. Aber er hat sich halt totgelacht, dass da so ein Ungeschick passiert ist. Die Reiter sind abgestiegen, ein paar Leute kamen, ich glaube seine Frau kam auch. Und alle haben diese 100.000 Zettel, die er da gezeichnet hatte, wieder aufgehoben. Denn das kann man ja auch noch dazu sagen, er war ja auch noch, ich will nicht sagen Comicmaler, aber doch, er hat eine Comicfigur entworfen. Genau. Also er war ja auch noch ein guter Maler und hat tolle Skizzen erstellt. Ja. Ich glaube, mit ihm hat ein Dreh halt auch echt Bock gemacht, weil du seine Vision so gut nachvollziehen konntest. Ja.
Genau, er hat ja irgendwie unter anderem Prokuk, der Bürokrat, als Comicfigur erfunden, die wohl zu seiner Zeit dann auch populär war. Ich kannte die jetzt nicht, aber ja, der war echt viel unterwegs.
Ja, super vielseitig. Und seit ich jetzt weiß, und das war ja auch immer die erste Einblendung in den Film bezüglich der Restauration, dass es eben dieses Museum in Prag gibt. Und ich habe unendlich Bock, da hinzufahren.
Ja, ich auch. Die ist ja ziemlich prominent auch gelegen, direkt an der Karlsbrücke in Prag. Ja. Ich gestehe, dass ich noch nie in Prag war. Schon
ich auch nicht.
Ewig lange hin will. Und jetzt hat es nochmal weiteren Auftrieb genommen. Ja, ich
lass mal nach Prag fahren.
Ja, Mann.
Wir machen einen Ausflug von den Banausen.
Ich finde es schön, dass dadurch eher auch nochmal posthum umso mehr gewürdigt wurde. Ich hatte es erwähnt, ich hatte mich ein bisschen vertan. Also er hat in Cannes eben einen Preis gewonnen für seinen ersten Trickfilm, zu Deutsch Weihnachtstraum. Er hatte dann aber auch für Reise in die Urzeit, und das war, glaube ich, einer seiner ersten Filme, da hat er dann bei den Filmfestspielen in Venedig den Preis für den besten Kinderfilm gewonnen. Ja, also der hatte dann früh schon sich eine gewisse Anerkennung in diesen Filmkreisen verdient. Aber klar, ja, Tschechoslowakei war jetzt einfach nicht so berühmt für die riesengroßen Filme. Und das war, finde ich, halt einfach eine gute Alternative zu Hollywood, was hier dann entstanden ist. Und über gar nicht so wahnsinnig lange Zeit, ja, er hatte dann mit Auf dem Kometen seinen letzten Film, und während der Dreharbeiten ist nämlich russisches Militär in die Tschechoslowakei einmarschiert. Und weil er eben durch seine Filme eine gewisse internationale Bekanntheit mittlerweile hatte, wurde er sehr skeptisch durch die Regierung dann beäugt. Und dann wurden wohl etliche Leute für die Produktion ausgetauscht, weil er nicht bekannt, dass sein letzter Film werden soll, aber ausgetauscht. Und ja, danach, der wurde aufs Abstellgleis sozusagen verfrachtet und hat danach nichts mehr machen können. Ja, das ist dann auch ein trauriger Bestandteil seiner Geschichte.
Ja, definitiv. Also da, wo anderen Leuten dann der Absprung oder die Flucht in andere Länder geglückt ist, viele polnische Regisseure sind ja dann nach Frankreich gegangen. Ist für ihn wirklich ein Abstellgleis geworden, was sehr schade ist. Und was man ja auch, das kann man jetzt vielleicht heute zu unseren Filmen schon mal sagen, jeder Film hat irgendwie für sich sowas ganz anderes. Total. Also ich werde, wenn wir die alle durch haben, werde ich danach nochmal klassifizieren, wie ich die für mich eingetaktet habe. Weil ich das, du hast gerade schon gesagt, der hat sich immer weiterentwickelt, aber ich finde es halt unglaublich, wie.
Ja.
Also es ist spannend. Und er hat sich ja auch technisch, also nicht nur tricktechnisch, sondern er hat sich ja auch dann zum Widescreen geöffnet und hat da dann was gemacht. Den ersten Film haben wir heute auch am Start. Das heißt, er war so aufgeschlossen auch allen Innovationen gegenüber und hat dann ja auch Dinge mit vorangetrieben. Was hätte man mit diesem Herrn noch Spaß haben können? Und ich wünsche mir auch nicht, dass man den nach Hollywood gebracht hätte, weil das hätte den, glaube ich, versaut.
Ja.
Den hätte man einfach noch 10 Jahre in seinem Atelier prödeln lassen sollen. Ich glaube, dann wäre auch so der natürliche Reifeprozess vorbei gewesen. Dann wäre er wahrscheinlich überholt worden und überholt gewesen irgendwann, weil sowas erzählt sich ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwann mal aus. Dann ist eine Ära halt mal irgendwann zu Ende. Aber ich glaube, sie war noch nicht zu Ende. Und sehr schade, dass das so abrupt beendet ist.
Aber er hat ja auch zum Glück wenigstens ein paar Sachen hinterlassen an Filmen. Und vier Filme haben wir mitgebracht.
Und ich genau, und wir gehen einmal chronologisch heute durch, wie so oft. In der letzten Folge sind wir ja thematisch in Blöcken durchgegangen. Heute haben wir es abwechselnd gelegt. Und ich freue mich, über jeden einzelnen Film zu reden davon, denn viele haben sehr viel für sich, manche haben auch ein bisschen was gegen sich auf ihre eigene Art. Also es wird auf jeden Fall spannend, deswegen habe ich richtig Bock. Also auf die Folge habe ich mich heute wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
Ja, cool. Cool, cool. Ja, wir starten mit einem Film aus dem Jahre 1955. Heißt Die Reise in die Urzeit. Und ich habe möglicherweise auch gerade Reise in die Urwelt gesagt. Ja, das meint einen und denselben Film. Gab einfach mal unterschiedliche Verwendungen der deutschen Verleihtitel. Im Internationalen kennt man den Film als Journey to the Beginning of Time. Und warum der in den USA nochmal auch eine gewisse Eigenständigkeit hat, dazu komme ich dann auch nochmal am Ende. Und hier haben wir eine Geschichte, die schon auch angelehnt ist an bestimmte Aspekte aus dem Jules Verne-Universum. Ich glaube, über Jules Verne müssen wir hier nicht groß irgendwie was verlieren. Wenn euch jetzt Jules Verne noch so gar nichts sagt, dann schlagt mal bitte nach. Der hätte es zumindest genauso verdient, dass man ein bisschen was über ihn erfährt und weiß.
Oder hört in unsere zweite Kennen-Episode rein.
Stimmt, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Jawohl, genau.
Das war, glaube ich, die zweite, oder? Ich meine schon.
Ja, genau, war sehr früh. Zweite, dritte, ich weiß nicht mehr, das du, glaube ich. Da funktioniert dein junges Gehirn noch besser als meins.
Es baut auch ab.
Und wir haben hier auch nur vier Figuren. Ja, wir haben Jirka, wir haben Tonek, wir haben Petr und Jenda. Und die sind miteinander befreundet. Ein bisschen Altersunterschiede haben wir. Die sind nicht alle in derselben Schulklasse, nicht alle gleich alt. Und die finden halt so einen versteinerten Trilobiten in der Nähe von einer Höhle und finden es natürlich total spannend und haben da, das fand ich auch total irgendwie sympathisch, ja, haben da so einen gewissen wissenschaftlichen Aspekt, ja, in ihrer kindlichen Naivität wollen sie halt mehr darüber erfahren und möchten halt ganz gerne das versteinerte Tier in echt, ja, irgendwie erforschen und beobachten. Und es liegt halt nur ein paar Millionen Jahre zurück, ist das Problem. Und wissen aber trotzdem irgendwie erstaunlich viel, so auch über die Zeit.
Die hatten auf jeden Fall ein gutes Was ist was Buch.
Voll. Alter, bist du damit auch aufgewachsen mit den Was ist was Büchern? Ja, ich meine, weißt du, was mein erstes war?
Also meins war Dinos, bei dir weiß
ich
nicht.
Ach geil, Dinos passt hier perfekt. Meins war Fernsehen.
Ach krass,
irgendwie funktioniert
okay.
Fernseher das und so weiter.
Passt auch perfekt.
So, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob die das finden oder sich bauen. Die haben halt ein Ruderboot am Start und damit begeben sich dann zu viert auf Reise, sind entsprechend ausgerüstet und folgen halt einem Fluss, der sie erstmal durch eine Höhle bringt. Und dieser Fluss soll dann eben auch repräsentativ dafür sein, dass er die Jungs durch die Zeit reisen lässt und wir so verschiedene Stationen mit den Jungs erleben, mit verschiedenen Dinosauriern bzw. prähistorischen Tieren, die zu der Zeit entsprechend gelebt haben. Und natürlich wird dann auch mal Stopp gemacht und ein bisschen geforscht und was man vielleicht auch sagen sollte, die führen halt eine Art Tagebuch mit ihren Beobachtungen und das ist schon natürlich eine sehr kindliche Geschichte, aber das ist halt auch irgendwie wahnsinnig sympathisch erzählt. Und hier bei dem Film sehen wir halt auch gleich ganz verschiedene Aspekte, die Karel Seemann da angewandt hat, tricktechnisch. Also relativ früh ein Mammut so an Land und das ist dann eben auch aus verschiedenen Kamerasperspektiven gezeigt. Und mal hast du eine Puppe, Ja, mal hast du aber eben auch ein bisschen größer, mal hast du dann im Vordergrund des Mammut und du siehst die Jungs auf dem Boot im Fluss und hast da eine Überlagerung, die man eigentlich so gut wie gar nicht wahrnimmt. Also ich glaube, wenn ich den damals als Kind oder Jugendlicher frisch gesehen hätte, das hätte mich da auch schon von den Socken gehauen. Und das Mammut ist halt natürlich mit Stop-Motion dann realisiert, die Bewegung. Und ja, später hast du natürlich dann aber auch bestimmte Zeichnungen, ja, was wir schon meinten, die dann mitverwendet werden. Und ich habe jetzt gar nicht durchgezählt. Das mache ich mal live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also wenn man dem deutschen Wikipedia-Artikel zum Film glauben darf, sind 18 verschiedene Dinosaurier hier aufgezeigt im Verlauf des Films. Also wenn ihr Dino-Fan seid, ja, vielleicht ist es Dennis ja immer noch nach dem Was ist was Buch.
Immer.
Ich erinnere mich natürlich noch sehr gut daran, ich war 13, als dann Jurassic Park im Kino lief und hatte auch damals, irgendwie gibt es immer so wieder Wellen, ja, dass bestimmte Themen bei den Kindern beliebt sind. Und Dinosaurier, finde ich, ist eins der typischen Themen, wo es diese Wellen gibt. Ja, dann hast du wieder 10 Jahre Ruhe oder vielleicht nicht ganz so viel, ist ja auch egal. Und dann hast du halt wieder, ja, dann wird halt wieder geflutet. Dann gibt es vielleicht auch wieder einen Film, wieder einen neuen Jurassic World Teil und entsprechende Schleichfiguren und keine Ahnung, was es mittlerweile dazu gibt. Und ich will hier einfach nur Werbung machen. Seid ihr Dino-Fan oder sind eure Kinder gerade in der Dino-Phase? Ich liebe Jurassic Park, aber ey, zieht euch lieber diesen Film rein, da erfährst du viel mehr auch richtige Fakten über Dinos als bei manchen Hollywood-Blockbustern. Und die sind halt auch nett gemacht. Und das, was du wahrscheinlich auch vorhin kurz meintest, wir haben hier nämlich auch eine optische Überlagerung mit einem aufgemalten Dinosaurier, einem Stegosaurus ist es, glaube ich. Und die Jungs steigen dann halt ja auf ihn rauf und es sieht so cool aus und du hast hier halt eine optische Überlagerung oder die Kamera ist halt so cool positioniert, dass die Jungs eigentlich auf einer Treppe, auf so einem kleinen Podest halt hoch spazieren und das sieht irgendwie gar nicht so unnatürlich aus, finde ich, wie sie da eben raufklettern. Und ich habe beim Making-of dann gesehen, dann schwenkt die Kamera nur so ein kleines bisschen und dann siehst du halt natürlich, wie das da aufgebaut ist. Ja. Und das ist schon halt genial, fand ich. Und da gibt es halt viel, einfach sehr viel mit so abgefahrenen optischen Spielereien.
Ja, ich finde diese perspektivischen Spielereien sowieso immer geil. Also ich glaube, am prägnantesten ist ja Charlie Chaplin auf den Rollschuhen.
Ja.
Und wahrscheinlich, wer war das? Harold Lloyd an der Uhr.
Mhm.
Ja, also ja, das sind ja so die prägnantesten Dinger, die man so kennt, aber also Karel Seemann baut auch einige ein, die, glaube ich, für Kinderaugen, und das hier ist ein Kinderfilm, magisch gewesen sein müssen und es für mich irgendwie in Teilen auch heute noch war. Ja. Klar bist du hier, also für mich fühlt sich der Film auch so ein bisschen so an, als würde ich durch ein Was-ist-was-Buch blättern, weil du gehst halt Epoche zu Epoche, die erleben da eine Kleinigkeit, aber auch nicht zu aufregend und erzählen halt auch viel zu diesem Zeitalter dann oder tauschen sich aus und sehen bestimmte Sachen daraus, sodass man da auch noch irgendwie einen kleinen Lerneffekt mit drin hat. Der prinzipiell, wenn man mich fragen würde, was erzählt der Film für eine Geschichte, würde ich sagen, ja, weiß ich nicht. Also es ist eine Gruppe Jungs, die durch die Zeit zurückgehen, weil sie ein Wesen am Anfang der Zeit einmal live sehen wollen und darunter sehen sie halt die ganzen anderen Zeitebenen, aber eine komplette Handlung gibt's ja in dem Sinne sonst nicht.
Nee, wobei ich dazu sagen muss, hier finde ich noch am ehesten als bei den anderen drei Filmen. Also eine Handlung, die ich ja dir schnell nochmal zusammenfassen könnte.
Ja, die auf jeden Fall noch in 4 Wochen erklärbar ist.
Genau, ja.
Weil sie aber auch so simpel gehalten ist.
Ja. Hier kann man vielleicht noch erwähnen, dass es auch natürlich um Freundschaft geht. Ja, was ich eingangs meinte, dass die eben auch nicht alle gleich alt sind, spiegelt sich natürlich in manchen Situationen auch wieder. Und das fand ich auch dann einfach schön. Ja, die hatten ein paar menschliche Botschaften. Und ja, Also tut gerne den Film euren Kindern an und lasst euch nicht abschrecken, dass der tatsächlich schon 70 Jahre auf dem Buckel hat. Der ist in Farbe, kann man vielleicht dazu sagen, was vielleicht damals jetzt auch nicht so selbstverständlich war und vielleicht deshalb auch dann für Kinder in heutiger Zeit noch einigermaßen zugänglich. Seid ihr Kinder US-amerikanischer Eltern? Habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit und seid eher US-amerikanische Sehgewohnheiten gewöhnt, um diesen Film halt auch den US-Amerikanern ein bisschen zugänglicher zu machen, ist ein paar Jahre später eine eigene Fassung erschienen und zurechtgeschnitten. Und ich hatte mir leider gar nicht den Namen aufgeschrieben, der da auch für einen Regie- und Autoren, ich glaube zumindest auch einen Autoren-Credit halt hat. Es wurden nämlich noch ein paar Szenen hinzugefügt am Anfang, die das dann ein bisschen erklärbarer machen sollen und ja, was die Zeitreise betrifft. Da geht es dann um vier Jungs und die wurden auch umbenannt. Wir haben nämlich Jojo, Tony, Doc und Ben.
Das klingt wie eine R&B-Band.
Ja, stimmt. Ja, wegen Casey und Jojo wahrscheinlich, ne?
Ja.
Dann haben wir noch Tony, Tony, Tone. Das wäre dann eher Rap.
Ben Doc. Ist ja hier dieser Deutsche, schick mir einen Engel.
Stimmt, Ben. Da gibt es bestimmt auch irgendeinen R&B-Sänger, Ben.
Tony, ja. Braxton gibt es auch.
Ja.
Muss und ja kein Mann sein.
Und wir haben Dr. Dre, der das Ganze produziert hat.
Genau.
Und nee, Spaß beiseite, da gibt es noch nicht eine Szene, die sind im Naturkundemuseum und beschäftigen sich halt thematisch mit Dinosauriern. Man sieht die halt abgefahrenerweise nur so ganz grob, auch eher von hinten, die vier Jungs, um dann halt diese Übergänge ja, möglichst weich hinzubekommen, weil ja die wahrscheinlich vom Gesicht her anders ausgesehen haben. Ich habe mir die nicht angeguckt, die ist auf der deutschen Blu-ray und natürlich auch auf der Criterion Blu-ray enthalten. Ja, wer Bock hat, kann sich das geben. Ich habe mir den Schnittbericht halt angeguckt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark die Unterschiede sind. Und ich fand aufgrund der Bilder alleine schon den Bruch zu groß. Ja, du siehst eindeutig, dass anderes Filmmaterial, also dass auf anderem Filmmaterial gedreht wurde. Und das, ja, ich glaube, das hätte mich ultra genervt. Ja.
Ja, mich auf jeden Fall auch. Deswegen bin ich froh, den so gesehen zu haben. Mhm. Miri hat den Film auch so mitgeguckt.
Ja.
Und sie ist leider, musste an einer Stelle aussteigen, als zwei Nashörner kämpfen. Und das eine ja irgendwie in den Fluten dann zu sterben droht. Mhm. Und dann wird einfach weggeschnitten und man erfährt nicht, was mit dem Nashorn passiert. Und da sie sich ja mal um Nashörner gekümmert hat, war sie dann so, was ist denn jetzt mit dem Nashorn? Warum wird das nicht weitererzählt? Das verherrlicht ja irgendwie Gewalt unter Nashörnern. Und ist, ja, aber
man nennt der Freund es auch ist
ja
Natur. Wieder da.
Ja, aber man muss doch wenigstens auserzählen, was mit dem Nashorn ist. Ich sag, ja, hast du recht. Also hat mich ja auch interessiert, weil es kam ja so auf die zu. Und dann war es halt einfach weg. Und da war der Film, hat er sie verloren.
Ja, verstehe, okay. Ja, und das ist aber vielleicht auch gar nicht so untypisch dann bei den, jetzt rückblickend bei den Karel-Seemann-Filmen. Ja, du kriegst nicht für alles eine Erklärung. Oft geht es einfach nur wirklich um das Visuelle und darauf muss man sich einlassen. Und ich kann vielleicht an der Stelle schon mal auch erwähnen, ich glaube, ich könnte mir die auch gar nicht alle hintereinander weg reinziehen, sondern war froh, dass ich auch zwischendurch wieder was anderes geguckt habe. Man muss es ja auch irgendwie verarbeiten. Also ich finde, man kann es halt, ja, also für mich ist beim Gucken schon eine Art von Wertschätzung entstanden und das wollte ich auch nicht überstrapazieren, ja. Die Filme sind auch eigenständig genug, dass man die sich auch gut mit einer großen Pause dazwischen immer mal wieder reinziehen kann.
Ja, und Gewalt gegen Nashörner zieht sich übrigens durch, da komme ich nämlich nochmal zu.
Okay, ich bin gespannt. Ja, ich überlege gerade, ich gucke, was, ach, interessanterweise wurde, weil die Banausen letztens vor kurzem das Dschungelbuch rezensiert hatten, ja, und auch kurz erwähnt wurde, dass es ja da eine Realverfilmung gibt aus dem Jahr 42. Ich glaube, die Banausen müssten auch über die schon mal gesprochen haben, wenn ich mich recht entsinne. Nee, ist ja auch egal.
Ist nicht so, nee.
Ich kann es verwechseln. Auf jeden Fall. Ja, gibt es einen alten Film, das Dschungelbuch 1942. Gess hat er erwähnt, dass der sich eben inhaltlich ziemlich stark auch unterscheidet von der Machart natürlich zu dem Disney-Film, den wahrscheinlich zumindest die meisten unter euch kennen. Und von diesem 42er-Film wurde nämlich auch einfach mal frecherweise eine Szene eines Leoparden verwendet. Ja, ein bisschen gecroppt und ein bisschen reingezoomt. Naja, wollte ich nicht unerwähnt lassen, als ich den IMDb-Eintrag zu dem Film hier abgecheckt habe. Ansonsten kann man sagen, dass es neben dieser US-Version gibt, die halt dann in Summe ein paar Minuten länger geht, weil halt Szenen hinzugefügt wurden. Ein paar Sachen sind, glaube ich, auch rausgeschnitten worden. Gibt's interessanterweise, wurde auch das verhackstückelt, der Film, zu so ungefähr 5 Minuten langen Kurzversionen und dann ja, in Form der Serienreihe Garfield, Goose and Friends auch, ich weiß gar nicht, ob davor oder danach, ja, einfach der Film gezeigt wurde als kleine Miniserie. Ja, es gibt zwei Synchronfassungen, eine DDR und eine BRD-Synchronfassung. Wer prinzipiell das Thema interessiert, kann bei uns in die erste Bud Spencer & Terence-Hill-Folge auch mal reinhören. Da haben wir auch schon mal erwähnt, dass es solche Unterschiede geben kann und die Tonalität auch eine ganz andere sein kann. Ja, ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich vermute ganz stark, ich habe mir die westdeutsche Synchro reingezimmert.
Könnte sein. Wär witzig, wenn sie hier auch so eine Schnodder-Synchro drüber hätten.
Du Frechdachs!
Ja, also bin ich ja jetzt voll drin. Ich habe ja gestern schon etwas geguckt.
Ja, sehr geil. Wir können ja schon mal teasen, oder? Ist ja nicht mal so lange hin.
Nö, ist die nächste Folge dann hoffentlich, wenn alles klappt. Ja. Dann geht's nochmal zum Dicken und dem Blonden.
Jawohl. Ja, und wie schon erwähnt, Karel Seemann hatte dann hierfür, für diesen Film, den Preis für den besten Kinderfilm bei den Filmfestspielen in Venedig kassiert. Ja, so viel von mir erstmal zu Die Reise in die Urzeit beziehungsweise Die Reise in die Urwelt. Gibt's von dir noch was zu ergänzen?
Nee, ich glaube, ich habe im Gespräch schon alles geäußert. Also ich habe ein paar Kritikpunkte, wo ich sagen würde, ja, komm. Ja. Also, ne? Es ist jetzt, wir kommen noch zu den Meisterstücken, aber es ist für ein Frühwerk auf jeden Fall beeindruckend und man kommt mit 80 Minuten natürlich auch exzellent durch. Es ist ein toller Kinderfilm. Also ich glaube, wenn ich den mit 6 bis 10 Jahren gesehen hätte, wäre ich hin und weg gewesen in meiner Kindheit.
Ja. Hast du dir die Filme auch chronologisch angeguckt oder bist du anders vorgegangen?
Nee, ich habe tatsächlich erst, das mache ich aber immer so, ich gucke erst immer deine und dann gucke ich meine, die ich rezensieren muss, damit ich die frische im Kopf habe. Mhm. Deswegen bin ich nicht chronologisch vorgegangen.
Mache ich oft auch so wie du, ich bin hier chronologisch vorgegangen. Aber das spielt auch keine Rolle, hat mich jetzt einfach nur interessiert an der Stelle. Ja, dann hau ich mal Punkte raus. IMDb 7,1, gibt keinen Metascore. Letterboxd 3,6 und bei mir, ich fand's beeindruckend, hat's für 7,5 gereicht.
Ja, da bin ich mit 7 knapp drunter, aber dennoch gut dabei.
Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe als nächstes einen, der 3 Jahre später entstanden ist, der auch unter mehreren Titeln läuft. Außer bei uns, da heißt er Die Erfindung des Verderbens. Im Englischen hat man ihn entweder unter The Deadly Invention, was schon eine wortwörtlichere Übersetzung ist, oder The Fabulous World of Jules Verne, was irgendwie merkwürdig ist, weil es so einen Biopic-Charakter suggeriert, finde ich. Und auch auf diesen Film gar nicht so doll zutrifft, wie zum Beispiel auf einen anderen, den wir noch haben. Denn dieser Film basiert eigentlich nur lose auf einer Novelle von Jules Verne, die Face au Drapeau heißt. Oder Face au Drapeau. Und ja. Und dann gibt es halt noch einen gleichnamigen Roman irgendwie. Aber so richtig irgendwie widersprechen sich da die Fakten auch ein wenig. Ich habe bei Jules Verne jetzt nicht weiter geguckt in seine, wie nennt man das, Enzyklopädie? Wie heißt das bei Schriftstellern?
Bibliografie?
Ja, Bibliografie, genau, danke. Das ist das Wort, was mir jetzt gerade hier gefehlt hat. Was er da für Grundlagen hat. Mir sagte das aber irgendwie Nichts. Also ich kenne einige Jules Verne Bücher und habe ja auch es gibt ja auch viele Verfilmungen davon. Und ich glaube auch eine der frühesten ist ja zum Beispiel hat Méliès ein bisschen inspiriert. Es gibt ja das Jules Verne Buch Reise um den Mond. Mhm. Von Méliès gibt es Reise zum Mond. Aber ich kenne halt, der hat so unendlich viele Bücher geschrieben. Da kenne ich jetzt auch ehrlicherweise nicht mal die Hälfte, wahrscheinlich nicht mal ein Viertel. Und wenn man sich da durch seine Bibliografie kämpfen will, gerade wenn es um die Novellen geht und so, das sind schon unendlich viele.
Ja, der war sehr produktiv. Ich kann ja empfehlen, ich feiere auf so ein Zeug ab, immer auf irgendwelche Zugaben. Und ich habe vergessen, wie der Verlag heißt, aber vielleicht passt es auch, dass mir der Name gerade nicht einfällt, um hier nicht unnötig Werbung zu machen. Aber es gibt so einen Verlag, der bringt so Schmuckausgaben raus. Ja, gerade die Klassiker, die kriegst du ja in der zigsten Edition. Also ja, was treibt dich als Buchliebhaber an, ja nochmal zuzugreifen, wenn du das Buch eh schon hast. Und bei diesen Schmuckausgaben hast du dann halt immer irgendwelche Zusatzbeigaben. Und gibt's halt ein paar Jules Verne Bücher, die da neu aufgelegt wurden. Da hast du halt eben eine Landkarte mit dabei oder irgendwelche anderen Geschichten, wo du dich dann nochmal mit dem Buch entsprechend beschäftigen kannst, nochmal gucken kannst, ja, wo sind es denn gerade. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe als Kind auch ein paar von den Büchern gelesen. Mein Onkel väterlicherseits, mit dem hatte ich damals echt irgendwie gefühlt viel gemacht. Der hat mich auch immer gerne irgendwo mitgenommen. Der hatte zu dem Zeitpunkt noch keine eigenen Kinder. Er war mit mir dann irgendwie Skifahren beigebracht. Der hat mir als Kind, wie alt war ich da? 7 vielleicht, ja, Augsburger Puppenkiste durfte ich dann gucken. Ja, das waren so meine ersten Filmerfahrungen mit den Klassikern wie Ome aus dem Eis und Jim Knopf und Lukas der Lokomotivfahrerführer. Ist ja auch egal. Und der fand halt irgendwie Jules Verne toll und da gab's damals von einem bestimmten Verlag halt so eine Reihe, die hatten immer so einen gelben Umschlag und dann habe ich da, fand ich total spannend, fand ich wirklich richtig geil und habe die verschlungen. Ja, also ein paar Jahrzehnte später im Vergleich zu Karel Simon, aber das hat, glaube ich, schon die Kindheit vieler, ja, also auch die von mir geprägt.
Ja, und auch offensichtlich ja die von einigen Tricktechnikern. Ja. Deswegen, ja, haben wir hier halt als Grundlage auch wieder einen Jules Verne-Roman. Jetzt habe ich es auch endlich zusammen. Die Erfindung des Verderbens heißt der Roman in Deutschland Face au Drapeau im Originalen oder Facing the Flag. Und deswegen kam auch meine Verwirrung da, denn es ist ein Roman und keine Novelle. So, das könnte man dann bei Letterboxd mal eventuell etwas umformulieren. Bei IMDb. Aber egal. Gut, ja, das ist ein Film von 1958, wie ich schon erwähnt habe, und ist auch vom tschechoslowakischen Staatsfilm produziert, also auch von offizieller Stelle. Und ja, ich würde mal die Story erzählen, denn die ist ziemlich kompliziert, aber schon etwas verworrener als in deinem Film eben, bevor ich dann auf die optischen Schauwerte des Ganzen hier eingehe. Denn wir sind hier am Anfang auf einem, ja, Landsitz, Schloss würde ich jetzt nicht sagen, von einem Wissenschaftler, nämlich Professor Roch. Und dieser Herrensitz, an dem er lebt und auch arbeitet und forscht, der ist direkt am Meer, direkt an der Küste, an so einer felsigen Klippe. Und der forscht an einer Materie oder hat sie auch entwickelt, die eigentlich in seinen Augen der Menschheit mal sehr, sehr viel nützen soll, aber die auch gleichzeitig die Macht hat, die Erde zu vernichten oder zumindest als sehr machtvolle Waffe missbraucht zu werden. Und wir kommen am Anfang dort an mit dem Ingenieur Simon Hart, der seine rechte Hand ist in der Forschung. In dem Anwesen gibt es auch noch weitere Charaktere, die dort leben und sich um Haushalt und sonstige Dinge kümmern. Ja, und in einer stürmischen Gewitternacht wird der Professor von einer Piratenbande unter dem Kommando von Kapitän Spade von dieser von aus diesem Haus entführt. Auf skurrile Weise, denn die werden irgendwie in so Säcke und Leinen und sonstiges eingewickelt und wie Pakete verschnürt und in ein Unterseeboot gebracht. Und dieses, also sie werden, theoretisch werden sie getrennt, denn der Simon Hart, der mitgenommen wird, der Ingenieur, der wird ins Unterseeboot in eine Art Gefängniszelle gesperrt. Und der Professor Roch wird auf ein Segelschiff gebracht, was aber von dem Unterseeboot unbemerkt gezogen wird. Und auf diesem Schiff ist nicht nur die Piratenbande, sondern auch der Auftraggeber dahinter, Graf Artigas. Denn der möchte sich eben, dass diese Materie zu Nutzen machen und damit die Welt beherrschen. Und man muss dazu sagen, Professor Roch ist ein relativ naiver Mensch, der an das Gute glaubt und sehr vertrauensselig ist. Und das ist seinem Freund Simon Hart natürlich auch durchaus bewusst, dass das so ist. Deswegen weiß er auch, dass er dem Graf Artigas auf den Leim gehen wird. Ja, und die fahren dann halt zu der Insel, wo der Graf seine Kommandozentrale hat und von wo auch diese Piratenbande mit dem U-Boot seine Raubzüge begeht. Denn wir sehen auch, während dieser Überfahrt greifen sie ein Handelsschiff an und klauen unter Wasser dann mit dem U-Boot die Schätze aus diesem Handelsschiff. Ja, und auf dieser Vulkaninsel, die erreicht man auch nur durch so einen unterirdischen Zugangstunnel, befindet sich dann das Schloss des Grafen, in dem soll dann halt der Professor weiterforschen und den Ingenieur verfrachten sie in so eine kleine, in so einen kleinen Holzverschlag mitten in den Klippen. Der soll theoretisch auch der Sache des Grafen dienen, denn da vor Ort gibt es auch noch einen Ingenieur, Ingenieur Serke, der hat quasi so die Obergewalt über die Inselverteidigung und die Entwicklung des U-Bootes und auch die Fabriken, die es dort gibt. Und versucht auch halt bei allen anderen Themen, die den Professor betreffen, so ein bisschen zu unterstützen. Aber der Ingenieur Hart wittert natürlich hier, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und plant und versucht die Flucht und möchte natürlich auch seinen Freund und Arbeitskollegen mitnehmen und schickt dafür einen Ballon, um Streitkräfte zu alarmieren. Und ja, so versucht er hier die Rettung und nicht nur von sich selbst und dem Professor, sondern halt auch die Rettung der Welt, denn wenn dem Grafen diese Materie in die Hände fällt, würde das für den Rest der Welt ebenfalls nicht gut ausgehen. Ich glaube, so viel kann man zum Plot sagen. Mhm. Es war theoretisch in der Handlung schon viel, aber das ist halt so der Kernpunkt eigentlich der Handlung, diese Flucht von der Vulkaninsel. Ja, also ihr merkt schon, ist ein bisschen komplizierter als eben und auch an manchen Stellen ein bisschen verworrener, weil es mehrere Parteien gibt, wo man sich zwischendurch mal orientieren kann. Genau, aber was diesen Film wirklich speziell macht, ist jetzt nicht die Handlung, sondern ist auf jeden Fall die Tricktechnik, die Optik und wie hier mit Perspektive, Kamera und den Figuren umgegangen wird. Denn da haben sie sich hier schon 3 Jahre später echt nochmal richtig weiterentwickelt und ins Zeug gelegt. Denn die haben halt sich halt, also Karel Seemann und seine Mitarbeitenden haben sich die Illustrationen in den Original-Jules Verne-Romanen angeguckt. Und die als Vorlagen genommen, um so eine, surreal ist es nicht, aber irgendwie schon cartoonesk ist es auch nicht, aber es ist eine eher künstlerische Kulisse, was mehr von Theater teilweise hat. Und ich finde auch da den Vergleich zu einem Wes Anderson durchaus angebracht, denn da wirken ja auch einige Sets einfach wie ein Theaterset. Teilweise wird ja sogar eben damit gespielt, dass dann was aus dem Bild geräumt wird, was nicht oder zu sehen ist, dass es offensichtlich nicht echt ist, sondern was Gemaltes. Und obendrein hat Seemann dann auch die Bilder hier noch mit einem feinen Netz aus parallelen Linien überzogen, sodass du bei vielen 2D-gemalten Sachen dann plötzlich eine Dreidimensionalität bekommst und dass der Film halt auch einen ganz eigenen Look hat, weil du hast die ganze Zeit so Linien darauf, was ultra geil aussieht. Also ich habe am Anfang kurz gedacht, stört mich das jetzt? Und habe nach einer, das hat sofort mein Gegenklick gemacht, gesagt, das sieht ultra geil aus. Also es sieht wirklich richtig cool aus vom Look her. Also da stimmt einfach von der von der Visualität irgendwie alles mit der Welt von Jules Verne überein. Und es gibt dem Ganzen so einen richtig geilen Märchenweltcharakter oder so, weiß ich, so einfach was Besonderes, so eine Mischung aus Theaterbühne und Märchenwelt. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Also, was sie sich hier komplett überlegt haben, ist unglaublich. Ich glaube, bei diese Jules Verne-Illustrationen waren so Holzschnitttechniken. Und die hat er halt versucht zu transferieren in Film. Und das ist schon krass, denn ich habe noch nie einen Film gesehen, der so aussieht aus der Zeit. Klar gibt's Nachfolger und wir haben ja eben schon über einige gesprochen oder neuere Generationen an Filmemachern wie ein Wes Anderson oder auch ein Terry Gilliam, die halt versuchen, und es gelingt ihnen ja auch, das irgendwie so einen Look zu rekreieren. Aber 1958, eieiei. Also ich war hier wirklich absolut geflasht, als ich den Film gesehen habe. Wie ging es dir da?
Ja, auch so ähnlich. Das war ja dann der zweite Film, den ich geguckt habe. Und habe dann schnell festgestellt, okay, krass, das ist von der Optik her ganz eigene Dinger im Vergleich zur Reise in die Urwelt, Urzeit. Und das fand ich dann beeindruckend. Also die Erkenntnis, die ich dann halt danach auch über die Doku umso mehr gewonnen habe, ja, dass der einfach angetrieben war, also sich selber angetrieben hat, immer wieder erfinderisch zu sein und neue Sachen auszuprobieren. Das habe ich dann halt beim zweiten Film indirekt natürlich gemerkt. Das fand ich halt geil, ja, weil jeder Film dadurch umso mehr für sich steht, um, ja, man die wirklich auch komplett unabhängig voneinander gucken kann. Du hast gerade gesagt, du hast ganz kurz einen Bruchteil gehabt, wo du überlegt hast, ist jetzt scheiße oder finde ich das geil? Ich glaube, wir hatten schon erwähnt, ja, man muss sich wirklich auf die Filme teilweise einlassen. Man muss auch vielleicht jetzt nicht der Kunst vollkommen abgeneigt sein. Ja, also wenn man wirklich Filmliebhaber ist, aber so Gemälden zum Beispiel so gar nichts abgewinnen kann, warum auch immer, ja, dann kann es hier vielleicht Zugangsprobleme geben. Ich finde das halt total geil. Ich liebe das, wenn auch mal ein Film sehr, sehr künstlerische Aspekte anbietet. Ja, ich glaube, ich hatte mal im Banausen-Quiz, wollte ich unbedingt einen Film verwursteln, wo mir die Eingangssequenz so unfassbar geil gefallen hat. Die Mühle und das Kreuz mit Rutger Hauer, ja, sehr später Film von ihm. Hab schon wieder vergessen, welchen Maler das war, peinlicherweise. Das war unglaublich, ja. Sowas feiere ich dann halt. Und mich freut es einfach ungemein, wenn bei den 8000 Filmen, die ich mittlerweile gesehen habe, dann auch einfach mal was komplett Neues am Start ist. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier mal ein paar Namen droppe. Ich fand es halt auch zum Beispiel geil, als The Father mit Anthony Hopkins rausgebracht wurde, weil der Film ja auch nochmal bewusst mit einer anderen Wahrnehmung spielt. Mhm. Oder ich glaube, im selben Jahr war der nominiert. Oder ein Jahr davor kann sein Sound of Metal. Ja, ich finde es immer geil, wenn ein Film was komplett Neues reinbringt. Und der hat halt für mich so auch das richtig neu reingebracht, obwohl der so alt ist, mit der Vermischung von diesen Zeichnung und eben ja Originalsets und Schauspielern, ja.
Also ich kann ja mit einer Adaption von Kunst kann ich ja immer sehr viel anfangen. Ich kannte das in der Präsenz bisher nur von solchen von animierten Filmen wie Ruben Brandt Collector oder
ja, stimmt, genau.
Der Vincent van Gogh Film, der war ja auch genau, so in Öl genau. gemälde
Vincent
Technik.
Vincent hieß der einfach nur. Und danach kam doch auch von den Machern nochmal ein weiterer Film raus, der so ziemlich, also der, ja. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja.
Ich glaube, den anderen, den die gemacht haben, hatte ich auch gesehen. Und dann gab es ja auch, da habe ich auch bei den Banausen drüber gesprochen, wie hieß der? Deep Sea hieß der, glaube ich. Das war so ein, ich glaube, ein chinesischer Film war es.
Ja.
Und der war ja auch so fluide wie Aquarell gehalten. Und da war es mir zu viel, muss ich sagen. Aber ich würde zum Beispiel auch, und auch wenn das überhaupt nicht gewollt ist, sondern einfach nur auf die auf das Budget zurückzuführen ist, aber sowas wie Hundreds of Beavers hat auch irgendwie, da spielen sie ja auch damit. Das hat ja auch diese Theaterstage, diesen Look, weil ja auch halt Bäume einfach mal aus Holz sind, so teilweise. Und das kriegt bei mir auf jeden Fall immer Punkte. Da bin ich gerne bereit, da mitzugehen. Und hier ist es genauso. Das sieht so geil aus. Und ja, ach so, den du meinst übrigens, fällt mir gerade ein, von Loving Vincent, den nachgemacht haben, ist The Peasants. Den habe ich letztes Jahr gesehen. Finde ich ultra geil.
Ja.
Also der ist auch wirklich cool. Also kann ich auch jedem empfehlen.
Ich musste mal abchecken, worum es da ging. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass ich den auch total geil fand. So
ja, also bei The Peasants geht es um so eine Magd, die nicht ihren vorgezeichneten Lover haben will, sondern mit so einem Typen, der schon verheiratet ist, was startet. Ist auch, glaube ich, ist eine sehr klassische Geschichte, spielt auch entsprechend ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Würde ich ans Herz legen, ist aber nicht so leicht dran zu kommen.
Ah, ja.
Das, glaube ich.
Stimmt, Loving Vincent hieß auch der Film davor von dem.
Ja. Ja, und so war ich dann am Ende hier echt absolut gefesselt von dieser künstlerischen Ästhetik. Und auch da, ich muss den Vergleich einfach nochmal bringen, aber hier ist ein ganz feiner Humor zwischendurch immer drin, wo einfach so lakonisch im Hintergrund oder nebendran Sachen passieren, ähnlich wie man es wieder von Wes Anderson kennt, wo einfach so stumpf Sachen passieren, die dann aber auch so, ich will nicht sagen, dass hier die vierte Wand gebrochen wird, aber die einfach so offensichtlich dann sind, wo aber nicht weiter drauf eingegangen wird, was theoretisch voll der Gag wäre, der aber nicht als so ein Gag ausgespielt wird, sondern einfach weitergemacht wird. Das passiert so nebenbei. Und das mochte ich hier sehr, sehr gerne. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Wes Anderson, weil ich ja irgendwie auf diese Symmetrie und diesen komischen, kauzigen Kram echt stehe. Deswegen kam das hier auf jeden Fall gut raus. Ja, genau. Und ja, Terry Gilliam haben wir gerade schon erwähnt, der hat diesen Film auch als eine große Inspiration von sich genannt, denn gerade wie hier mit Objektmodellen, Puppen und Zeichnungsanimationen umgegangen wird, war für ihn ein großer Einfluss. Und ich habe da auch gelernt, wie das heißt, nämlich Mistimation, Mystique Animation. Das ist die Kombination von Realbildern vor gespielten Szenen. Also, so, fand ich spannend, den Begriff auch mal zu hören, weil den kannte ich so in dem Sinne auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, sich den mal reinzuziehen, wenn man die Magie des Kinos irgendwie feiert und Lust hat, mal sich was Altes in der Tricktechnik anzugucken. Das muss einem bewusst sein. Aber wenn man mal wissen will, wie ein Wes Anderson 1958 einen Film gemacht hätte, dann ist das hier wahrscheinlich das, was dem am nächsten kommen könnte. Denn, also nach diesem Film, nachdem ich den gesehen habe, war ich Karel Seemann-Fan. Ich war danach den ganzen Abend noch geflasht. Ich saß hier im Wohnzimmer und war so, Alter, das war so geil. Das war so geil. Und das, da war ich unfassbar dankbar, dass wir dieses Thema gemacht haben. Und der kommt auch ansonsten echt gut weg. Es gibt noch einen, der besser wegkommt, aber der hat eine 100% Critic Score bei Rotten Tomatoes. Also sie gucken ja nie Rotten Tomatoes nach, aber das war auf jeden Fall mal ein Fun Fact, der auffällig ist. Weil eine 100% gibt es da nicht so oft. Ja, bei IMDb hat er eine 7,5, kein Metascore, eine 3,9 bei Letterboxd. Also bei Letterboxd kommen die Filme von ihm alle immer ein bisschen besser davon. Was ja aufgrund der höheren Anzahl an Filmbros dort durchaus zu erwarten war. Ja, mir hat der Film sensationell gut gefallen. Möchtest du noch was außer der Punkte dazu sagen?
Nö, danke.
Gut, ja, bei mir hat's für eine 9,0 am Ende gereicht. Schlecht. Ich würde sogar einräumen, dass ich den vielleicht nochmal aufwerte, wenn ich ihn irgendwann nochmal gucke, aber aktuell ist es eine 9.
Sehr cool. Ich bin bei 8,5 gelandet, ja. Auch jetzt nicht so weit entfernt, diesmal umgekehrt.
Das stimmt.
Um einen halben Punkt Entfernung. Ja, krass. Krass.
Ja, und dann schließt du ja jetzt wahrscheinlich mit seinem bekanntesten Werk an.
Genau, und da haben wir auch gleich die Brücke nochmal mit Terry Gilliam. Ja, der hatte nämlich 1988 war das, schon eine bekanntere Verfilmung einer realen Figur hingelegt. Ja. Gemeint ist Baron Münchhausen oder gebürtig Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, auch bekannt als der Lügenbaron. Ja. Also den Menschen gab es echt, geboren und gestorben im 18. Jahrhundert, im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg. Ja. Sowas gab es damals. Und ich kannte die Terry Gilliam-Verfilmung als Jugendlicher. Die habe ich irgendwie gemocht. Ja. Ich glaube, da gibt es aber auch irgendwie zwiegespaltene Meinungen darüber. Die war halt, ich fand die technisch damals beeindruckend. Und wie jetzt für mich halt rauskam bei der Recherche, Terry Gilliam hatte vorher natürlich auch die Verfilmung von Karel Seemann sich angeguckt und sich inspirieren lassen, ja, und ein paar Sachen nämlich dann auch für seinen Film mit übernommen. Der Karel Seemann-Film ist 26 Jahre älter, stammt aus dem Jahre 1962 und hat auch nur diesen kürzeren Titel, Baron Münchhausen. Im Englischen haben sie dann noch The Fabulous Baron Münchhausen in einer etwas längeren Form gewählt. Genau, ich kann kein Tschechisch, deswegen würde ich mir den Originaltitel einfach sparen.
Das habe ich auch so für mich entschieden.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass hier der Film, der hat ein paar Produktionsstudios und eins davon ist Kratky Film Praha, ja, also irgendwas wahrscheinlich aus Prag, die auch anscheinend in der tschechischen Filmwelt ja ein bisschen bekannter sind. Die haben einiges gemacht. Ich hatte da die Standardsortierung bei IMDb an, was so die beliebtesten Filme betrifft, und ziemlich weit oben wurde Der wilde Planet aus dem Jahre 1973, ja, der französische Film, gelistet. Und die waren dann nämlich auch dran beteiligt. Ja, nicht alleine, aber eben mit dran beteiligt. Und ja, ich vermute einfach, ich habe es nicht recherchiert und nicht geforscht, vermute, dass die Filme, die hier dann von Karel Seemann durch diese Studie mitproduziert haben, dann vielleicht auch einfach so ein kontinuierlicher Weg zu ihrer Bekanntheit und weiteren Produktionen natürlich waren. Und hier haben wir halt, ja, von der Machart wieder so was anderes, finde ich. Im Vordergrund stehen hier, und die Story fällt mir echt ein bisschen schwerer auseinander zu pflücken, deswegen will ich es gerne ganz allgemein halten. Im Vordergrund stehen hier nämlich Tonik, der ist, sag ich mal, ein Normalo-Mensch, gespielt von Rudolf Jelinek. Den, da habe ich mal ganz kurz nur recherchiert, was der noch gemacht hatte, und mir sprang dann halt sofort eine Nebenrolle ins Auge, aus die Brücke von Remagen, ja, den kenne ich zumindest, habe ich ein paar Mal damals gesehen, aus dem Jahre 1969, da hat er nämlich Private Manfred gespielt.
Was ein neuer Name. Ja.
Und natürlich Baron Münchhausen, ja, gespielt von Miloš Kopečky. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Der hat 2 Jahre nach diesem Film hier Limonaden-Joe gespielt, 1964. Oder zumindest in dem Film, der so heißt. Ich fand den Namen einfach so sympathisch und der wurde auch gleich weit vorne gelistet. Vielleicht werde ich mit dem mal reinziehen, einfach nur aufgrund des Titels. Und die erleben dann halt zusammen diese Abenteuer, die Baron Münchhausen angeblich damals alle erlebt hatte. Ja, es gibt die sogenannten Lügengeschichten. Der Baron Münchhausen kommt auf wohl etwas über 100. Basierend auf den Erzählungen von dieser wahren Figur. Interessanterweise gab es halt zu der damaligen Zeit verschiedene Autoren, die dann solche Geschichten niedergeschrieben haben. Das heißt, ja, sie wurden dann eben auch von mehreren so wahrgenommen und dann dadurch auch belegbar gemacht, dass hier sich jemand sowas ausgedacht hatte. Und es sind halt so absurde Geschichten dabei, die man dann eben auch in der Terry Gilliam-Verfilmung natürlich wunderbar inszeniert auch zu Gesicht bekommt. Also ich ein Beispiel, dass der Baron dann irgendwo im Sumpf mit seinem Pferd ja stecken bleibt, eigentlich untergeht und dann sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf wieder rauszieht. Oder dann, keine Ahnung, andere Geschichte, ein Pferd einfach an einer Stange festgebunden hat Und der ganze Schnee ist dann weggeschmolzen und das Pferd hängt dann halt am Kirchturm, an der Kirchturmstange sozusagen, ja. Also ziemlich viele Schwachsinnsgeschichten, aber natürlich der wunderbare Nährboden, um abgefahren visuell das zu erzählen. Und der Film steigt halt gleich am Anfang auch so ein, ja. Wir sehen nämlich, so einem, was ist das? Ich glaube, so einem Schmetterling-Schwarm folgend den Weg zum Mond. Und dort sehen wir nämlich dann Tonic als Astronaut gelandet. Und man sieht dann halt so verschwommen drei Figuren, die halt quatschen. Und dann wird auch gleich in einer, ich glaube, Rakete war das, der Baron Münchhausen präsentiert, die sich dann, ja, man kann schon sagen, anfreunden, zumindest halt diese ganzen Abenteuer dann auch zusammen erleben. Und eine der Geschichten, und das, da hast du dann eine gewisse Kontinuität, ist dann eben auch eine Prinzessin, die von einem Sultan gefangen gehalten wurde in einem Palast, die sie dann halt auch befreien. Und alles, ja, alle Welten, alle Orte, die hier aufgezeigt werden, angefangen vom Mond, aber auch über den Sultanspalast, sind, finde ich, total abgefahren. Abgefahren visualisiert. Auch eine ganz wilde Mischung wieder aus Zeichnungen, ganz unterschiedliche Farbgebungen. Oft, das wirkt dann manchmal wie so ein Filter, oft dann halt wirklich nur in einem bestimmten Farbton. Da hast du dann eine ganze Szene dann nur in Blau gehalten, schwarz-blau, ja, vielleicht ein bisschen hellere Töne, oder braun oder ein Gelb und so weiter. Und das Wechselspiel, das hat mir schon eine gewisse Dynamik gebracht und fand den hier halt so den Aspekt der Kunst, ja, den gerade bei dem Film, ja, musste ich halt immer wieder daran denken. Das ist eigentlich ein Kunstwerk. Es ist mehr ein Kunstwerk in Filmform, als dass es halt irgendwie ein Film mit einer stringenten Handlung ist, die man hier unbedingt folgen möchte, sondern ja, eigentlich ein Gemälde zum nächsten total abgefahren. Also das war für mich wirklich ein abgefahrener Film.
Ja, und du hast hier, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das am Anfang so. Du hast doch auf dem Mond, einer von denen ist doch Cyrano de Bergerac.
Ach ja, genau, stimmt. Ja.
Und den hat Karel Seemann ja sehr bewundert. Mhm. Und da schließt sich nämlich auch der Bogen, weil ich glaube, das habe ich nirgendwo recherchieren können, auch nicht rausgefunden, aber der hat ja auch so satirisch, lakonisch, komödiantische Verse geschrieben. Mhm. Und ich glaube, dass er sich bei da so ein bisschen ab und zu mal angelehnt hat, ja, mit seinem Humor, den er in den Filmen ganz zart drin hat. Also es sind ja wahrlich bisher keine Komödien alles, aber so eine leichte komödiantische Note, ja, in der einen oder anderen Szene ist immer drin. Und sei es eine kurze Slapstick-Einlage, die im Hintergrund passiert, so irgendwie, Slapstick klingt jetzt blöd, aber im Hintergrund stürzt einer oder irgendwas kippt um oder keine Ahnung. Es gibt ab und zu mal so Szenen und ich glaube, das könnte eine Inspiration gewesen sein für ihn. Ja. Und dem hat er hier dann ja nochmal ein Denkmal gesetzt.
Ja, das ist ziemlich cool. Man hat manchmal nur Vermutungen und ich bin echt auch nicht allgemeinwissend genug, um zu wissen, okay, das ist jetzt ein Aspekt, da hat er sich inspirieren lassen von XY. Ich habe das jetzt auch nur gelesen, dass er sich bei den Bildern oder bei den bestimmten Animationsgeschichten dann eben auch an Gustave Doré orientiert hatte, der vor allem berühmt war damals für seine Stahlstiche zu einer der bekanntesten Edgar Allan Poe Geschichten, The Raven. Wer die Bilder mal gesehen hat, Alter, das kann man sich auch mal eigenständig sich reinziehen, finde ich auch optisch total genial. Und das finde ich halt geil, ja, dass Karel Seemann anscheinend auch eine große Allgemeinbildung hatte oder wusste, was er cool findet und sich da vielleicht ja entweder würdigend oder sonst inspirieren lassen und sein eigenes Ding daraus gemacht hat, ohne dass man es vielleicht unbedingt bemerkt, weil es auch eigenständig genug ist. Ja, man sieht halt irgendwie seinen Stil und ja, hat sich aber trotzdem an verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Personen wahrscheinlich mit orientiert. Ja, hat mehr mit Jules Verne und so weiter.
Ja, da merkt man einfach auch bei ihm den Aspekt, dass er ein Künstler ist.
Ja, total.
Also, so er sowohl in der Literatur als auch in der bildgebenden Kunst oder in der bildenden Kunst ist er echt ja, gut aufgestellt oder hat zumindest seine Lieblinge, bei denen er hier und da mal Inspirationen einfließen lässt. Und das ist schon sehr cool.
Mhm. Ich würde auch so gar nicht mehr inhaltlich was sagen wollen. Möchtest du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, also ja, man könnte, das würde ich vielleicht noch erwähnen, der Antrieb für die beiden, weil zwischen Tonik und dem Baron die gehen nicht als gute Freunde durch diese Handlung, sondern es gibt ist eine Prinzessin, weiß ich gar nicht.
Ist eine Prinzessin.
Aus dem Sultanspalast. Mhm. Da haben sie beide ein Auge drauf geworfen und der Baron leider etwas erfolgloser als Tonik. Und so versucht der Baron halt immer, und das ist dann halt der Drive, warum er diese Stories erlebt, diese Lügengeschichten, weil das der Drive ist, ihr zu beweisen, dass er der coole Typ ist, aber sie unerklärlicherweise für ihn halt auf Tonik steht. Der einfach den ganzen Tag nur vom Weltraum schwafelt.
Stimmt.
So entspinnen sich dann halt die skurrilsten Situationen.
Ansonsten fand ich halt bei dem Film auch geil, dass der sonst überhaupt nicht moralisch wertend mit diesen Geschichten umgeht, ja, sondern einfach nur als Mittel zum Zweck, die erzählt werden, um einfach visuell was Geiles uns mitzugeben. So, das fand ich halt geil.
Ja, und das ist halt auch nicht, ist auch gar nicht so eine erbitterte Fehde oder so ein unglaublich ernst, sondern es ist halt so eine leichte Rivalität, die sich irgendwie so ganz cool durcherzählt, wo man halt dann von einem ins andere stolpert, aber jetzt auch nicht böse miteinander ist, sondern einfach irgendwie nur, ja, ein Wettstreit unter Ehrenmännern.
Hier, ich habe mir natürlich die Trivia-Facts angeguckt. Die halten sich echt in leider in überschaubaren Grenzen. Ich fand's nochmal cool und gib mir nochmal weiteren Auftrieb, ja, unbedingt nach Prag mal zu düsen, weil da kriegst du dann auch, ja, Special Effects zu sehen, wie die für den Film teilweise entstanden sind. Da hab ich Bock drauf.
Ja, das stand bei Die Erfindung des Verderbens, war es auch ein Teil davon, dass man halt die ganzen Sachen dort nachschauen kann, teilweise auch noch Originalrequisiten aus dem Film.
Ja, genau.
Würde mich unglaublich reizen. Ich hätte auch total Lust, da mal dann auch eine geführte Tour zu haben, so mit Erklärungen und allem. Klar, wir haben jetzt dann die Filme gesehen, wobei ein paar fehlen ja noch. Einfach mal genauer erklärt zu bekommen, was da so was ist. Und ja, Museum, ladet uns doch mal ein.
Ja, genau.
Wir kommen gerne. Das kann man übrigens, die haben einen eigenen YouTube-Kanal.
Ja.
Und die sind auch sehr fleißig im Kommentieren. Also die kommentieren auch unter anderen Videos teilweise.
Dann machen wir die mal
unter der Doku, die ich zu dem Making-of gesehen habe, hatte das Museum auch kommentiert. Ja, so cool. Mit von wegen, ja ey, wenn ihr das näher sehen wollt, dann kommt doch vorbei.
Ja, geil. Dann werden wir den Link zur veröffentlichten Episode schicken. Natürlich darauf hinweisen, ist auf Deutsch. Ja, aber vielleicht kriegen wir von denen eine Reaktion. Ich habe ja mal den Link zu einer Episode unserer ersteren Folgen habe ich ja einem Regisseur geschickt. Von dem gab es bis heute keine Rückmeldung leider.
Na, ärgerlich. Ja. Was haben wir denn?
Deswegen nenne ich jetzt gerade keinen Namen. Erzähle ich dir dann nach der Aufnahme.
Duncan Jones, Warcraft.
Ja, genau.
Nachdem ich den Film komplett auseinandergenommen habe.
Nee, ist ein Deutscher, ein Berliner sogar. Egal.
Ja.
Ich mag den Film. Und der hat auch krasse Bewertungen. Ja, das ist das, was du meintest. Der wird nochmal, der toppt nochmal die Erfindung des Verdebens von den Bewertungen her. Eine 7,7 bei IMDb, eine 4,1 bei Letterboxd. Und ich habe hier mir was halt schon so. Ich bin bei einer 8 gelandet. Ja, ich fand den visuell echt beeindruckend, aber konnte irgendwie mit Erfindung des Verderbens noch ein bisschen mehr anfangen.
Das ging mir exakt genauso, deswegen kannst du hupeln.
Schnieke.
Ja, ich fand, also der hier hat auch auf jeden Fall seinen absoluten Charme und ich fand ihn auch echt geil. Der hat aber so eine leichte verträumte Märchennote. Mhm. Und da fand ich irgendwie so diesen Style und die Herangehensweise bei Erfindung des Verderbens. Verbindung des Erderbens. Wow. Ja, ich bin.
Kommt auch noch. Haben wir schon mal einen guten Filmtitel, der bisher noch nicht benutzt wird?
Ja, genau. Den benutzt wirklich keiner, weil er auch einfach falsch ist. Jo, dann habe ich mir einen aus seinem späteren Werk angeguckt und ich habe eben schon mal erwähnt, er hat irgendwann mal angefangen mit Widescreen zu arbeiten und das war dann der erste, nämlich das gestohlene Luftschiff, The Stolen Airship, also im Englischen exakt wie im Deutschen, von 1967 und auch hier wieder, das eint die Filme, die haben alle echt eine handliche Laufzeit.
Ja, voll geil. Ich habe das gefeiert.
Ja, es war wirklich sehr charmant zu gucken alles.
Ah, jetzt ist es soweit, Dennis.
Ja,
du hast es mir soweit gegenüber schon angekündigt, wenn du zu viel reden musst, dann kann es sein, dass du husten musst.
Mhm. Ja, aber das Gute ist, ich habe jetzt auch etwas, was kann ich relativ kompakt erzählen.
Mhm.
Und hier schließt sich ein Kreis der heutigen Folge, denn auch hier folgen wir einer jungen Gruppe. Ähnlich wie in deinem ersten Film Reise in die Urwelt. Nur hier ist es einer mehr. Hier sind es fünf. Hier haben wir den Jakubek, ist glaube ich so der Jüngste. Tomasz, Martin, Pavel und Peter. Und ja, ich glaube, man erzählt nicht zu viel, wenn man sagt, das sind irgendwie junge Rabauken, die ziemlich viel Blödsinn machen. Mhm. Und sind irgendwann auf einer Luftfahrtausstellung in Prag. Und da stellt ein Erfinder, Findays heißt er, stellt mit seiner charmanten, etwas tiefer dekoltierten Assistentin sein neues Luftschiff vor. Und da stellen auch andere Leute ihre Erfindungen vor. Vor allen Dingen, das meiste funktioniert halt mit Gas, also mit Heißluft. Und er hat einen, ja, schon einen ziemlich großen Fesselballon, der eher so eine Zeppelin-Form hat, wo ein Korb drunter ist. Und er sucht halt für den Jungfernflug Freiwillige, findet da auch gleich ein paar schnittige Herren. Da kam von hinten bei mir hier beim Gucken gleich der Einwurf, warum müssen das denn wieder alles nur Männer sein? ja, die werden dann auch schön abgelichtet von einem Fotografen, der es nicht so ganz hinkriegt, das Stativ zu bedienen, der dann später nochmal eine Rolle spielen wird. Ja, aber als dann eine andere Erfindung, die ebenfalls mit Gas gefüllt fliegt, in Flammen aufgeht, ziehen sich dann diese Herren auch von dem Luftschiff hier zurück, obwohl die Erfinder miteinander nichts zu tun haben. Und in der großen Not, die Aufmerksamkeit der Zuschauer da doch noch zu binden, die sich alle verteilen möchten, lügt der Erfinder Findays dann und sagt, sein Gas sei nicht brennbar. Und es wäre alles komplett sicher. Und das würde er beweisen, indem er jetzt hier diese fünf Jungs, die da gerade vorbeikommen, auf einen Jungfernflug schickt. Ja, und als die Jungs dann einsteigen, sagt er ihnen, hey, ist alles umsonst und so, kein Problem. Gibt auch Essen in der Luft und meine Assistentin ist auch dabei, wird super. Und die freuen sich natürlich auch, denken so, geil, cool, für Lau hier ein cooles Essen und ein Flug, super. Und dann kommen aber halt die Leute zurück. Und dann wollen die, als sie dann sehen halt, dass die Kinder das machen wollen, überlegen sich die Herren das dann doch nochmal anders und wollen doch den Flug antreten, sodass der Erfinder dann die Jungs gerne wieder aus dem Luftschiff rausschmeißen möchte. Was sie sich dann aber nicht gefallen lassen, die Verankerung lösen und den Ballon mehr oder minder entführen. Ja, da sich das dann aber rumspricht, dass er ein explosionssicheres Gas entwickelt hat, sind natürlich auch diverse Vertreter von manchen Weltmächten sehr interessiert daran, diese Formel zu erhalten. Da kommt dann noch ein, ja, wenn man Spion oder Attentäter nennen, irgendwie ist da so ein bisschen beides ins Spiel. Der Fotograf, der bei der Zeitung arbeitet und diese gesamte Zeitung, was mit den Schlagzeilen um diese Jungs passiert, wird noch in, spielt noch eine Nebenhandlung. Dann hast du, als die Jungs dann weiterfliegen, stürzen sie irgendwann auf einer Insel ab. Dort müssen sie sich dann zurechtfinden. Da ist dann auch noch das Hauptquartier von Captain Nemo, also der die Nepokapnitsa steuert, der Sagen hält. Und vor dieser Insel kommt dann auch noch ein Schiff an oder legt da vor Anker etwas weiter draußen im Meer. Und auf diesem Schiff sind dann auch noch weitere Charaktere anzutreffen. Einmal die Crew, aber dann auch, und das habe ich nicht so richtig kapiert, was die sein sollen. Das sind irgendwie Piraten, aber die sehen aus wie Italo-Western.
Ja, Italo-Western-Piraten.
Piraten, ja, so habe ich sie
die
auch.
Die haben damals die Weltmeere beherrscht, ja, ganz klar. Ich fand das so geil, wie sie einfach da auf diese junge Frau geschossen haben.
Ja, das ist wirklich herrlich. Und ja, und auf diesem Boot ist halt also, auch noch eine junge Frau mit ihrem Vater und der Vater hat eine Kiste voll Gold dabei.
Also nicht nur, dass Miri dem Film vorzuwerfen hat, nur Männer, ja, dann wird auch noch auf eine der wenigen Frauen geschossen.
Ja, genau, das auch noch. Und diese junge Frau kann sich dann aber aus den Händen der Piraten befreien und schwimmt zur Insel und so treffen, müssen sich die Jungs dann nicht nur auf der Insel zurechtfinden, sondern auch noch mit den Piraten abmühen.
Ich fand den Humor da teilweise auch so gut. Wie der Junge mit seinen Zaubertricks dann diese Spaghetti-Western-Piraten verzaubert, die abgelenkt sind und dann raucht er einfach nur vor ihnen. Ja,
das war eben echt so ein, dann dieser Humor und da kommt es dann auch so zu der Einklassifizierung. Ich würde sagen, den ersten Film, den wir heute hatten, das ist so ein bisschen so ein Wissensfilm, so eine Reise, fast wie eine Doku.
Ja.
Die Erfindung des Verderbens ist dann eher so ein, weiß ich nicht, leichtes Theater, Gesellschaftsdrama. Mhm. Baron Münchhausen ist ein fantasievolles Märchen. Mhm. Und das hier ist irgendwie fast schon eine Slapstick-Comedy.
Mm.
Weil hier passieren schon ziemlich absurde Sachen teilweise. Mm-hmm. Allein als dieser Spion da an dem Tisch sitzt mit der Zeitung und da diese künstlichen Arme dran sind, das fand ich schon sehr geil. Und er hat dann ja auch später, um Leute an Stühle zu fesseln, auch so zwei künstliche Arme, die dann hinten mit so einer Schelle und einem Schloss versehen sind. Hier sind schon sehr viele fantasievolle und lustige Ideen drin. Und dann hast du halt auch diese Charaktere, diese Piratenbande verhält sich nicht minder dumm als die Antagonisten bei Bud Spencer und Terence Hill. Also es ist schon sehr lustig angelegt, das Ganze. Und er hat sich halt immer irgendwie wieder neu erfunden, hat aber in all diese Genres und Themen und Konzepte, die er verwirklicht hat, halt immer seine Tricktechnik und seine Note einfließen lassen. Und das macht das halt besonders, weil gerade diese Fluggeräte, die man hier sieht, das ist schon witzig. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die anderen Filme, weil du hast irgendwo immer mal so ein Fluggerät, wo ein Typ auf dem Fahrrad drunter sitzt und einen Ballon steuert oder. Ich fand auch in die Erfindung des Verderbens das kleine Unterseeboot mit diesen Paddelfüßen saugeil. Also es ist wirklich sehr, sehr fantasievoll. Ist ein bisschen so, als wenn jemand Kinderspielzeuge zum Leben erweckt oder irgendwelche komplett fantastischen Dinge einfach in eine filmische Realität holt. Und das ist unglaublich cool. Bei dem Film hier habe ich aber, glaube ich, am meisten Kritikpunkte, weil der durch diese Überladung mit den Figuren ist man halt ganz komisch desorientiert zwischendurch mal. Auch weil du hast halt auch so viele parallele Handlungsstränge. Du bist auf dem Schiff, du bist auf der Insel, du bist bei dem Fotografen, du bist bei dem Erfinder, du bist bei den Weltmächten. Also du bist eigentlich bei fünf Parteien, die um diese Handlung zerren. Also die zerren ja gar nicht mal um denselben Gegenstand oder den MacGuffin, sondern die kloppen sich halt so ein bisschen darum, wie es in der Handlung weitergeht. Und der macht einfach auch an manchen Stellen Themen auf, die passen in dem Moment gut, aber die werden irgendwie nie weitererzählt. So zum Beispiel, was die Rolle der Presse in der Nummer jetzt ist. Und dann sind ja auch noch Menschen vor Gericht. Das ist auch irgendwie so komisch da reinge... Also, ja. Der ist ein bisschen unfokussiert oder zu kurz. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie... Also, der funktioniert mit seiner Comedy definitiv. Und die Nummer mit den Jungs und der Insel und den Piraten, die passt für mich auch zusammen. Ich hätte aber nicht zwingend den Fotografen noch gebraucht. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob, und halt diese explosionssichere Gasgeschichte. Also wenn man das einfach weggelassen hätte, du hättest, meinetwegen hast du den Erfinder, der sein Luftschiff wieder will, und die Piraten und die Jungs, dann ist cool. Aber der ist da in dem Punkt ein bisschen überladen und das sehen, glaube ich, oder das zeigt sich dann auch entsprechend in den Bewertungen so. Wie hast du den wahrgenommen? War der für dich auch, hattest du
auch so da ähnliche Probleme? Auch so ähnlich. Und dadurch, also der hat natürlich auch viele Alleinstellungsmerkmale, aber von der Optik her, dadurch, dass er auch noch der vierte Film war, weil ich die chronologisch geguckt hatte, hatte der mir am wenigsten Neues gebracht.
Mhm.
Ja. Aber ey, für mich trotzdem ein guter Film. Ja, und, ja. Und überhaupt keine Zeitverschwendung.
Nein, nein, das auf keinen Fall. Ist auch, glaube ich, ein schöner Kinderfilm irgendwie. Mhm. Ja, vielleicht für ein, zwei Jahre älter als jetzt die Reise in die Urwelt. So von der Zielgruppe her.
Na.
Weil hier brauchst du schon ein bisschen mehr Verständnis, um der Handlung folgen zu können.
Ja.
Aber ansonsten hat er natürlich auch tolle Ideen. Hier könnte man natürlich so als erstes mal sagen, so du hast am Anfang bei Reise in die Urwelt bist du begeistert, dass es halt, du lernst es kennen, was er macht und seine Technik und so ist cool. Erfindung des Verderbens hat er dann ganz viel noch mehr mit reingebracht. Bei Münchhausen dann die Farben und die Märchenwelt. Und hier halt eben hast du nicht nochmal eine Erweiterung oder irgendwie was Neues, sondern besinnt sich quasi auf seine Stärken, was jetzt nicht schlecht ist, aber es fühlt sich halt, den habe ich auch als letztes gesehen, fühlt sich dann so an, ja, der bietet mir ja jetzt gar nicht so viel Neues wie die anderen immer.
Genau, ja.
Das wird ihm nicht ganz gerecht, ist trotzdem ein guter Film, aber im Vergleich zu den anderen für mich dann von den Vieren der Schwächste.
Ja,
wenn du nichts mehr zu ergänzen hättest,
nope,
würde ich mal zu den Punkten kommen. Achso, kann man auch noch sagen, der Film basiert natürlich auch wieder lose auf Jules Verne-Romanen. Two Years Vacation und Mysterious Island, aber hier dann wirklich nur lose.
Ja.
Ja, IMDb gibt eine 7,3, auch hier kein Metascore. Letterboxd ist auch hier bei einer 3,7, also die Filme sind alle echt unglaublich gut eingetaktet. Ich glaube, mit einer 3,6 war die Reise in die Urwelt oder in die Urzeit der schwächstbewertetste, was schon eine Hausnummer ist. Ansonsten ging es da mit 3,9 dann und 4,1 ja. Dann in sehr hohe Höhen. Ja, und ich bin hier, ich schwanke so ein bisschen, ich weiß es irgendwie nicht. Ich bin am Schwanken zwischen einer 6,5 und einer 7, aber aufgrund der Liebe zum Ganzen entscheide ich mich jetzt für eine 7.
Sehr schön, dann kann ich wieder hupen.
Ja. Ja, also ich glaube, es kommt ganz gut raus, dass wir beide hier eine Menge Liebe versprühen und auch empfunden haben beim Gucken, denn man kann den Filmen sicherlich einiges vorwerfen, aber sie sind auf jeden Fall absolut liebevoll.
Ja. Also ey, zieht euch mal so einen Film rein. Ja, seid ihr künstlerisch unterwegs, dann sowieso.
Ja. Also da auf jeden Fall, also ich glaube auch jeder, der sagen würde, ey komm, ich guck mir vieles an, ich bin sau interessiert an Filmgeschichte und wie sich Dinge entwickelt haben, vor allem, und da guckt man ja häufig einfach nur auf Amerika, wenn man nach Europa schaut, dann führt da im Bereich der Tricktechnik an Karel Seemann gar keinen Weg vorbei.
Ja, Mann. Ja, das war also unser Wort zum Sonntag.
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dieses Thema mitgebracht hast, das hat mich bereichert.
Sehr schön, freut mich sehr. War ja gar nicht so von mir vor, es war ja gar nicht so vorhersehbar, ne, weil das war eher ein bisschen Zufall als jetzt groß geplant. Aber ja, das freut mich, weil ich auch einfach da ziemlich positiv überrascht war, was bei rumkommt.
Ja, das war auf jeden Fall ein tolles Thema und ich hoffe, dass ihr Bock habt, da auch mal einzutauchen, denn dieser Mann verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit.
Ja. Und wir bleiben beim Thema. Wir haben ja wie üblich eine Top 3 mitgebracht.
Oh yeah.
Und was liegt da vielleicht nahe? Es liegt aus unserer Sicht nahe, dass wir möglicherweise auch andere Kandidaten oder zumindest kurz über Personen sprechen, die auf dem Gebiet der Visual Effects tätig waren oder vielleicht auch immer noch sind.
Ja.
Und mal gucken, ja, ich habe irgendwie ein Gefühl, vielleicht haben wir auch eine Überschneidung.
Und, könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall häufig hin und her sortiert und gedreht und.
Oh ja, ich bin gespannt.
Es war bei mir ein Kampf zwischen Herz und Verstand.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich werde dann auch gleich was zu meinem Vorgehen sagen. Magst du starten mit deiner?
Ja, ich fange gerne an, denn das passt sehr gut, dass ich auch anfange, denn ich fange mit dem Herrn an, mit dem alles angefangen hat. Nämlich mit Georges Méliès. Ich habe von dem irgendwann mal und da, das kam irgendwann vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren oder so, durch halt das tiefere Eintauchen in die Materie Film, kommt man natürlich irgendwann auf diesen Namen und dann habe ich die Reise zum Mond gesehen und ich war so von den Socken, weil ich gedacht habe, Leute, das ist über 100 Jahre her. Wie cool ist das denn? Und dann habe ich mir mittlerweile, glaube ich, eine gar nicht so geringe Anzahl, ich meine, der hat ja hunderte Filme gemacht, die gehen halt alle nur 3 bis 5 Minuten. Ja. Reise zum Mond ist, glaube ich, wahrscheinlich sein längster, der geht ja irgendwie, weiß nicht, 20 oder so, 25, das ist auf jeden Fall länger als der Rest. Und bin sehr oft absolut beeindruckt gewesen, was er geschaffen und gemacht hat. Und ich denke, alleine aufgrund der Würdigung muss dieser Mann mit in der Liste sein. Deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen. Cool. Klar ist das aus heutiger Sicht nicht die größte Kunst, aber versetzt euch einfach mal 120 Jahre zurück. Ja. Wie geisteskrank dann diese Effekte sein müssen. Also nicht umsonst war er vorher Magier.
Stimmt, ja, stimmt. Ja, sehr cool, finde ich natürlich aus filmhistorischer Sicht sehr angenehm würdigend. Ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen, den Film, weil er in dem Stephen J. Schneider Buch Tausende Filme, den man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist, glaube ich, gleich als erstes genannt wird. Ja, ich glaube, aus 1902 ist er. Ja. Und wenn ihr auch, also wenn ihr Filme gucken wollt aus dem 1001 Buch und es muss irgendwie schnell gehen, ja, ihr braucht einen creaky Film, den kann man sich dann geben.
Ja. Ja. Definitiv. Also wer sich Filmliebhaber nennt, muss den eigentlich einmal in seinem Leben gesehen haben. Ob man ihn dann feiert oder nicht, ist eine andere Sache. Ob man sich darauf einlassen kann, ist auch ein Thema. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, aber den muss man mal gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Es gibt, glaube ich, wenig Filme, die so zurecht in diesem Buch sind wie der.
Ja. Und apropos 1001 Filmbuch, ich habe noch 2 Exemplare abzugeben. Ja. Werden immer weniger, noch 2 Stück. Mal gucken. Wir nehmen die Folge ein paar Wochen vor Release auf. Eventuell ist gar keins mehr da. Also beeilt euch lieber.
Du musst so QVC-Floskeln noch reinhauen.
Es kann noch mehr. Es ist ziemlich dick und fest. Also wenn ihr mehrere von den Büchern habt und euer Haus oder eine Wand einstürzt, ich bin davon überzeugt, dass ihr diese Bücher einbauen könnt. Ja, was früher nach dem Zweiten Weltkrieg mit verschiedenen Steinen gemacht wurde, die halt da waren auf der Straße, Ton, auf einen Wackerstein oder einen anderen Stein, Vulkanstein, ja, könnt ihr auch mit den 1001 Filmbüchern machen. Ihr könnt
Einbrecher
auch was
abwehren, Bombe.
Ja. Ist euch kalt? Wir haben draußen Minusgrade im Moment in Deutschland. Ja, ist euch kalt? Ihr habt noch eine Ofenheizung oder vielleicht eine Feuertonne? Ihr könnt notfalls auch nach dem Lesen einfach die Seiten verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Was kann das Buch noch? Was kann es noch mehr? Man kann es wie in Otto-Filmen, ja, einfach mal umdrehen und falsch lesen. Brezhnev zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, was das Buch noch alles kann. Man kann vielleicht den Kindern Zählen beibringen. Ja, die können mal die Seiten durchzählen. Die sind eine Weile beschäftigt, sage ich euch. Okay, das klingt alles so negativ zu dem Buch. Ich liebe es ja. Ich habe ja auch ein Exemplar behalten. Ja, du hast eins zugeschickt bekommen, weil du es auch magst.
Ist auch mein zweites. Also hatte das ja auch einen historischen Hintergrund.
Was kannst du denn aus deiner Sicht noch mehr? Dieses Buch.
Naja, habt ihr Oberschränke zu Hause in der Küche und eure Frau ist nicht groß genug, um ranzukommen, kann sie das Buch auf den Boden legen und es als Leiter benutzen?
Ist stimmt, siehst du,
so
genau.
Dick ist das.
Genau. Ist euer Arbeitstisch zu niedrig eingestellt und ihr müsst den Monitor ein bisschen höher stellen, ja? Packt einfach dieses Buch da drunter, ja? Auch dafür. Nicht nur, um sich als Person wie so ein, wie heißt das? Elefantenfuß war das, glaube ich, ne? Was arbeitsschutztechnisch mittlerweile auch verboten ist. Genau, ja. Also ihr könnt ja mal euren Arbeitgeber fragen, das Buch einfach mitbringen. Hey, Keule Atze-Chef, darf ich hier auf dieses Buch steigen, um hoch hinauszukommen? Karrieretechnisch, ja, wäre eine Variante. Das Buch ist so vielfältig einsetzbar. Ja. Ja,
willst du hoch auf der Karriereleiter, nimm das Buch von Stephen J. Schneider.
Sehr gut, ja. Genau. Filme, egal ob in 4:3 Format oder noch breiter, ja, guckt euch an, das Buch von Stephen J. Schneider. Ja, auch
mega.
Ja, das richtige Freestyle-Session jetzt. Mit den behindertsten Reimen aller Zeiten. Seht ihr, ja, das Buch setzt kreative Strömungen aus, ja. Also ihr müsst nur das Buch in die Hand nehmen und ihr könnt eure Gedanken schweifen lassen.
Ja. Ja, und ihr habt heute auch mal eine der seltenen Folgen, wo wir sehr viele Menschen erwähnen, die in diesem Buch zu finden sind.
Absolut, ja. Ich komme mal zu meiner Top 3 und möchte ganz kurz noch was zu meiner Herangehensweise sagen, weil ich hatte nämlich auch kurz Stan Winston auf meinem Zettel.
Ich auch.
Ah ja, du auch. Du hast den ja auch nicht mehr drauf, oder?
Genau.
Ja, weil mir dann auch so ein bisschen die Frage untergekommen ist, wo fängst du denn mit einer Abgrenzung an? Ja, Karel Seemann hat nämlich auch alles Mögliche gemacht in seinen Filmen und misst mittlerweile Effekte und so weiter. Gerade wenn es unter euch zuhörenden Filmschaffenden gibt, ihr wisst es selber, da gibt es manchmal keine Grenze. Ja, dann hast du eine Kategorisierung in einem Job bei einem Film und oft machen die Leute aber halt verschiedene Sachen. Und Stan Winston, ja, da war für mich jetzt, wenn man halt wirklich das als Special Effect Artist so ganz genau nehmen soll, vielleicht ein bisschen weiter entfernt, wobei der halt auch Sachen gemacht hat, das fällt in den Bereich Visual Effects oder Special Effects. Hm. Und ne, der war verantwortlich für Terminator, ja, mitverantwortlich dafür die Terminator Effects, da war der Creator. Und auch bei Teil 2 hat mehrere Oscars gewonnen, aber ist er halt eher so in der Maske unterwegs gewesen. Und da habe ich dann versucht, schon ein bisschen eher Core Special Effects Leute auf den Zettel zu bringen. Und bin da halt danach gegangen, welche Filme ich besonders geil fand damals, die mich auch wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Und wir hatten seinen Namen schon erwähnt. Ich will ihn halt auch würdigend nochmal erwähnen. Hier redet es nämlich von Phil Tippett. Ja, der war halt noch unter uns. Der wurde auch schon mal ein paar Mal bei den Banausen benannt. Ich war mal live dabei mit Second Jan zur Besprechung von Der Drachentöter. Den hatten wir uns im Vorfeld angeguckt. Da, für den war ja auch Oscar nominiert. Kam bei den Banausen jetzt nicht so ausufernd gut bei weg. War aber eher auch inhaltlich geschuldet. Sehr würdigend wurden die Special Effects genannt. Und ja, Second Jan und ich hatten 7 Punkte immerhin vergeben für den Film.
Wir hatten ihn auch schon bei den Bastarden.
Bitte?
Wir hatten ihn auch schon bei den Bastarden.
Was hatten wir von?
Howard the Duck.
Ach ja, richtig. Ah, sehr gut. Cool, dass du den auf dem Schirm hast. Ja, ich hatte ihn, freue mich über mein Alter, weil ich hatte damals die Möglichkeit, Starship Troopers im Kino zu sehen. Und das fand ich auch effektmäßig beeindruckend. Der auch dafür war für einen Oscar nominiert. Er war für einen Oscar nominiert für Dragonheart, für Willow, den ich auch ziemlich cool fand als Kind, als ich den gesehen habe. Hat einen Oscar gewonnen für Jurassic Park. Ja, auch da hat er sich für die visuellen Effekte verantwortlich gezeichnet. Und hat nochmal einen Special Achievement Award gewonnen für Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ich liebe einfach Star Wars. Und deswegen wollte ich ihn erwähnen, weil ich letztes Jahr dann auch erstmalig seinen Film Mad Dog gesehen habe. Und Alter.
Andersrum. Nicht Dog, Gott.
Ach ja, ja.
Mad Dog hast du aber auch gesehen, der war nämlich mit Dennis Hopper.
Du hast vollkommen recht, ja. Ich ja, danke. Jetzt weiß ich, was du mit andersrum meinst. Mad God.
Mad Dog war doch der mit Dennis Hopper, der Ausploitation, ne?
Ja, genau. Ja. Der hatte doch noch irgendeinen Namen hinten rangehängt, glaube ich. Mad Dog. Und dann kam
ja, ich glaube auch.
Name hin. Ja, ich meine Mad God. So, danke. Und das ist halt visuell absolut beeindruckend, was der über Jahre hinweg da für diesen Film mit diesem Film geschaffen hat. Deswegen beschäftige ich gerne mal mit Phil Tippett, meine persönliche Top 3 bei Visual Effect Schaffenden.
Jo, dann mache ich mal mit meiner 2 weiter. Da ist tatsächlich eine Kindheitserinnerung gelandet, denn wir haben ihn heute schon sehr oft erwähnt, aber er gehört auf diese Liste. Es ist Ray Harryhausen.
Sehr schön. Ich hatte gehofft, dass du ihn auf deiner Liste hast.
Sindbad 7 der Reise, Jason und die Argonauten, die Bestie aus dem Weltenraum. Ich habe nicht alle davon als Kind gesehen, aber die ersten beiden auf jeden Fall. Mhm. Und ja, das macht was mit einem. Ich glaube, wenn es heute ein Kind zeigt, nicht mehr, aber damals war das so schön und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, deswegen durfte der auf dieser Liste nicht fehlen. Ja, was ich übrigens zu der Vorgehensweise generell noch sagen kann, ich hätte, aber weil wir die ganze Folge Karel Seemann gewidmet haben, habe ich ihn nicht draufgenommen, aber ich würde ihn mit draufnehmen.
Ja, absolut. Ich glaube, so hat man es in der Vergangenheit ja auch immer wieder gehandhabt, dass wir dann die Person, über die wir sprechen, ist nicht unbedingt unser Top 3, über dem, ja.
Ja, genau. Wir hatten es, glaube ich, schon mal, weil es einfach nicht anders, nicht unausweichlich war, aber ich will es auf jeden Fall nochmal erwähnen, er wäre sonst auf dieser Liste gelandet.
Ja, so wie ja auch normalerweise Lee Richter auf unserer Liste der Lieblings-Lees gelandet wäre, ja, ganz klar auf Top 1.
Ganz klar.
Muss man halt auch aus bestimmten Gründen erstmal darauf verzichten und anderen Lees vorzugeben.
Ja. Ja, weil er frech war.
Aber also mich freut es sehr, weil ich hatte dann eben Phil Tippett auch so anstelle von Ray Harryhausen für mich, was Stop-Motion-Effekte betrifft, raufgepackt. Ja, cool, dass du ihn drauf hast. Ich habe als nächstes Grant McKeown auf meiner Liste. Kennst du den zufällig?
Nee, sagt mir gerade nichts.
Ja, peinlicherweise kannte ich auch ein paar Namen halt nicht, aber ich habe dann nachgeguckt, was die gemacht haben. Also der ist mittlerweile verstorben, jetzt auch nie so alt geworden, mit 67 Jahren, 2010 gestorben. Und der hat einen Oscar für Effekte für Star Wars 1977 gewonnen. Und ja, ich fand damals als Kind, als ich das erste Mal Star Wars gesehen habe, boah, visuell so genial. Ja, ich liebe auch einfach diesen Film. Und auch wenn George Lucas ja mit jeder Überarbeitung der Filme mal wieder was macht, ja, verändert. Ja, aus seiner Sicht für heutige Sehverhältnisse flüssiger machen möchte und ja, vielleicht dann eben so ein nostalgischer Charme dadurch verloren geht. Ja, das, was damals geschaffen wurde, fand ich beeindruckend und ich erinnere mich noch unglaublich gut daran, als ich bei meinen Großeltern war, und ich da halt immer das wöchentliche Fernsehprogramm durchgeforstet habe und gesehen habe, oh, Sat.1 bringt an einem Freitagabend Star Trek, der Film, ja, den vorher noch nicht gesehen habe. Ich war vielleicht 13, 14 so. Bin extra mit dem Fahrrad in den nächstgelegenen Supermarkt gefahren, gefühlte 10 Kilometer, für mich eine halbe Weltreise, um mich mit irgendwelchen Snackzeug einzudecken, und hatte eben schon dann den Abend für mich reklamiert, ich will Star Trek im Fernsehen sehen. Und Alter, der Film beginnt halt so krass mit diesem Flug in dieser Halle, wo halt Raumschiffe gefertigt werden. Und es wirkt so imposant und man sieht dann eben da Star Trek, also das Raumschiff. Das fand ich so cool, ja. Auch das von Grant McKeown realisiert. Und welchen Film wir beide ja sehr mögen, ist Life Force, die tödliche Bedrohung. Ja. Auch da hat er nämlich die Effekte verantwortlich gezeichnet. Und ja, deswegen, Grant McKeown auf meiner 2.
Ja, sehr schön. Den hatte ich nicht auf dem Zettel. Aber den Platz 1, den hatten wir eben schon, nämlich Phil Tippett, den ich für all seine Arbeiten, wo er daran mitgearbeitet hat, feier. Vieles davon ist halt wirklich Kindheit, Jugend. Und einfach ein Feel-Good, sei es Star Wars, Jurassic Park, Robocop, Howard the Duck, Dragon Slayer, das sind halt, ja, um nur ein paar seiner Sachen zu nennen. Und er hat ja sehr, 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 sehr lange nichts gemacht, außer halt an Mad God zu arbeiten. Und ich habe irgendwann ein oder zwei Jahre, bevor der Film überhaupt rauskam, habe ich davon erfahren, dass da was kommt. Und ich habe den damals, weil der auch so komisch released wurde, ich habe den tatsächlich in so Häppchen mir besorgt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo der das rausgebracht hat, ob das auf seiner Internetseite war oder ja. So. Aber ich habe da so hinterher gefiebert. Ich habe den also nicht am Stück gesehen, sondern in diesen Sequenzen noch.
Ja, geil.
Weil ich den, ich wollte das zum Release sofort sehen, weil ich da so heiß drauf war. Mhm. Ja, deswegen der Mann für mich ein Mad God.
Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich bin auch wieder bei meinen Top 1 filmisch vorgegangen. Nachdem
oh,
da
musst du ja bei Alien sein eigentlich.
Genau, ja. Ich bin auch, ich bin aber nicht bei, wie heißt der, Hans-Rudolf Giger gelandet. Den hatte ich für mich auch eher, ja, noch ein bisschen in eine andere Ecke verortet. Ja. Ich bin aber bei Brian Johnson gelandet.
Solange du nicht bei Ryan Johnson landest.
Brian Johnson aus UK, der hatte sich nämlich nicht nur mit anderen für Alien aufgetan, was die Effekte betrifft, und dafür nämlich auch mit den anderen einen Oscar gewonnen, sondern auch, und den finde ich halt optisch auch einfach so geil, Alien 2, also Aliens die Rückkehr. Und mein, wenn man mich fragt, ja, was ist denn eigentlich denn, denn ich wurde letztens gefragt, welchen Film, ja, würdest du denn mitnehmen auf eine einsame Insel? Ja, Scheißfrage, ja. Aber das ist der Film, also die Antwort fällt und manchmal unterschiedlich aus, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. Aber am häufigsten ist einfach Star Wars Episode 5, Imperium schlägt zurück. Ich glaube, das ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, der funktioniert für mich auf so verschiedenen, in so verschiedenen Facetten. Und da war er nämlich auch beteiligt, ja, an den Effekten. Und das sind einfach drei Filme, die ich absolut liebe. Ach, der hat übrigens mit Phil Tippett zusammen bei den Effekten für der Drachentöter gearbeitet. Ja. Ach,
cool.
Auch hier die Special Effects Community anscheinend etwas überschaubarer. Ja, aber Brian Johnson, den muss ich einfach erwähnen, weil er Filme, die Effekte gemacht hat für Filme, die ich absolut liebe, die absolute 10 Punkte diese Filme sind. Ja, einer dabei, den ich wahrscheinlich auf einer einsamen Insel als einzigen Film nehmen müsste. deswegen.
Ja, sehr schön. Habe ich, hätte ich so auch nicht mitgerechnet. Mhm. Also von daher haben wir hier eine sehr
gute
Mischung.
Liste. Ja. Haben wir doch nur eine Überschneidung, finde ich cool.
Ja, das finde ich auch. Sehr schön. Und uns auch beide gegen Mr. Winston entschieden.
Mhm.
Aus gleichen Gründen. Haben wir auf jeden Fall eine ähnliche Herangehensweise gehabt.
Ja, machen wir bestimmt mal so unsere liebsten Maskenbildner oder sowas, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Wenn wir uns Norbit angucken, wenn wir so ein Norbit-Special machen oder was können wir noch nehmen? Big Mamas Haus oder ja, ey.
Wie hieß denn der nochmal? Oh, das war nicht Norbit, oder? Wo? Oder war das doch Norbit, wo Eddie Murphy diese 1000 Leute spielt?
Ich glaube, das war Norbit, ja.
War das Norbit?
Genau.
Ja, kann sein.
Ja.
Boah, das war
furchtbar. Während Martin Lawrence verschiedene Leute bei Big Mamas Haus spielt, hat Eddie Murphy verschiedene Leute bei Norbit gespielt, ja.
Nee, lass uns lieber den positiven Vibe der Folge
okay,
weiterführen,
okay.
Bevor ich hier gleich den Mikrofonarm aus der Verankerung reiße und in den Fernseher schmeiße.
Wobei das schon eine Facette hätte von unserer nächsten Episode, die dann rauskommt. Ja? Mal einfach was zu verdreschen.
Das stimmt. Das werde ich auch, glaube ich, gleich weiter betreiben, mir da in die Vorbereitung zustürzen. Denn ja, die nächste Folge ist unser Teil 2 zum Special Bud Spencer und Terence Hill Filme. Diesmal haben wir einen Gast, der sich ganz frecherweise, aber schön für uns selber eingeladen hat, weil er auch Bock auf das Thema hat. Und witzigerweise besprechen wir in der Folge den gleichen Film, den die Banausen auch im Februar besprechen müssen, weil sie ihn als Auftragsfilm bekommen haben.
Ich glaube, der kommt
bei uns aber besser weg.
Wir haben echt Gedankenleser unter den Zuhörenden, oder?
Es war wieder Atombomb.
Ach, verrückt.
Was ist nur los mit dem?
Der
Nostradamus.
Ja, stimmt. Er hat einen falschen Aliasnamen, eigentlich ist es Atom Nostradamus.
Ja. Nostomdamus. Ja. Ja, wenn ihr hoffentlich nach der Folge jetzt Bock habt, Karel Seemanns Stuff zu sichten, ihr habt von uns erfahren in der Folge, wo ihr es könnt. Holt das unbedingt nach. Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, wer eure liebsten Special Effect Artists sind und Vor allem interessiert mich da, was ihr in eurer Kindheit da so daraus mitgenommen habt, weil die meisten tricktechnischen Sachen kennt man ja nur mal aus seiner Kindheit.
Ja, absolut, genau. Und nochmal kurz vielleicht das Wort zum Sonntag. Oh, ja. Wir hatten ja immer wieder festgestellt, die Banausen ja umso mehr CGI, ja, schön und gut, wichtig und eröffnet nochmal neue Welten. Manche Filme mit CGI oder viele Filme aus den 90ern, Border Max ist sofort. Hier bei den Karel-Seemann-Filmen, man merkt einfach das Handwerkliche und es funktioniert halt immer noch und das ist geil, obwohl die Filme 70 Jahre oder 60 Jahre alt sind. Ja, Mann. Deswegen, ja, einfach nochmal das Herz für praktische Effekte geöffnet.
Ja, man kann als Summe des Ganzen festhalten, praktische Effekte altern nicht so schlecht oder auch nicht so sehr. Die bleiben in gewissem Maße zeitlos. Mhm. Ja, das würde ich sagen, machen wir den Kahn hier zu und stechen in Seemann. Und ja, habt einen schönen Rest Freitag und ein geiles Wochenende. Ihr hört die Folge natürlich, wenn sie rauskommt. Wir sind raus. Ciao.
Ahoi.